Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir starten jetzt durch in die 82. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Zu Beginn möchte ich nachträglich Dr. Anna Christmann zum Geburtstag gratulieren, die gestern ein Jahr älter geworden ist. Vor Einstieg in die Tagesordnung allen zur Kenntnis das Ergebnis unserer interfraktionellen Vorverständigung zum Ablauf unserer heutigen Sitzung. Zum einen ist der Tagesordnungspunkt 6, Ernährungsstrategie, vom federführenden Ausschuss abgesetzt worden. Das nehmen wir also heute nicht zur Kenntnis. Wir haben ein paar Tagesordnungspunkte, die ohne Debatte zu Beginn abgeschlossen werden. Das sind die Tagesordnungspunkte 7, 8, 9 und 10. Mit Aussprache zu beratende Tagesordnungspunkte 1, 2, 3, 4 und 5. Es geht also um den Haushalt, um Fusionsforschung, den Bologna-Bericht und den Bericht für Forschung und Innovation. Ich vernehme keinen Widerspruch zum heutigen Ablauf, damit verfahren wir so. Und ich rufe damit jetzt die Ohne-Debatte-Punkte zur Abstimmung auf. Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Bioenergie eine klare Zukunftsperspektive geben und bestehende Hemmnisse beseitigen, auf der Bundestagsdrucksache 20.9739. Federführend ist der Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Wer stimmt dem Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Stimmt die Gruppe Die Linke auch ab? Nee, muss jetzt mitgeteilt werden. Okay, dann haben abgestimmt für den Antrag CDU und BSW. Dagegen waren SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und AfD bei Enthaltung der Linken. Tagesordnungspunkt 8 ist Antrag der AfD mit dem Titel Zurück zum Wettkampfcharakter bei den Bundesjugendspielen für Grundschulklassen auf der Bundestagsdrucksache 20.10.614. Federführend ist der Sportausschuss. Wer stimmt dem AfD-Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der federführenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen abgelehnt. Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, Antrag der AfD mit dem Titel Einsetzung einer Enquetekommission, kulturelle Differenzen als mögliche Ursache von Integrationsproblemen bei Zuwanderern in Deutschland, auf der Bundestagsdrucksache 20.11.957. Federführend ist der Ausschuss für Inneres und Heimat. Wer stimmt diesem AfD-Antrag zu? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag bei Zustimmung der antragstellenden Fraktion und Ablehnung aller anderen Fraktionen und Gruppen hier im Ausschuss abgelehnt. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, eine Empfehlung der Kommission zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums auf der Ratsdokumentennummer 8044-24. Federführend ist der Rechtsausschuss. Vorgeschlagen ist Kenntnisnahme und hiermit erfolgt. Dann kommen wir jetzt zum Highlight und Schwerpunkt der heutigen Sitzung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1, Gespräch mit Frau Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Bettina Stark-Watzinger, zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2025 und unserem Einzelplan 30. Kurz zur Rahmung. Frau Ministerin ist heute zum 7. Mal hier im Ausschuss und wir bedanken uns, dass Sie wie jedes Jahr sich die Zeit nehmen, den Einzelplan 30 vorzustellen und ihn mit uns zu diskutieren. Zum Verfahrensstand. Wie jedes Jahr wurde der Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes vom Kabinett im Sommer vorgelegt. Beraten und beschlossen wird der Haushalt dann in drei Lesungen hier bei uns im Bundestag. Anfang September fand die erste Lesung in der Haushaltswoche statt. Die parlamentarischen Beratungen in den Fachausschüssen und im Haushaltsausschuss haben in dieser Woche begonnen und dauern bis Mitte November an. In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 14. November können dann noch letzte Änderungen vorgenommen werden. Beschlossen wird der Haushalt in zweiter und dritter Lesung in der Woche ab dem 25. November. Als inhaltliche Vorbemerkung meinerseits, ich gehe davon aus, dass wir als Fachausschuss, fraktions- und gruppenübergreifend auch in den nächsten Monaten sehr darauf achten, dass die Fördermittelentscheidungen des BMBFs einzig und allein nach wissenschaftlicher Leistung und wissenschaftlicher Exzellenz erfolgen. Das ist wichtig, weil das BMBF der größte Drittmittelgeber für Forschung, Wissenschaft und Innovation in der Bundesrepublik Deutschland ist. Das vorweggeschickt, noch mal eine Begrüßung an Frau Ministerin, und Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender und sehr geehrte Damen und Herren. Wir beraten heute oder diskutieren heute den Entwurf des Einsatzplan 30 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und Herr Vorsitzender, Sie haben es eben gesagt, dieser Einzelplan ist ein wichtiges Fundament in unserem Land, weil es eben das Wissen und die Lebenschancen bietet, aber eben auch die Zukunft gestaltet durch Innovation, Wissenschaft und Innovation. Und ich kann Ihnen versichern, im Bundesministerium für Bildung und Forschung werden ganz klar die Prozesse der Wissenschaftsfreiheit eingehalten und vor allen Dingen auch die Verfahren der Vergabe der Mittel werden nach wissenschaftsgeleiteten und durch wissenschaftliche Gremien besetzten Prozesse auch gestaltet. Das ist ein hohes Gut und das hat unser Land vorangebracht und wird es auch in Zukunft voranbringen. Der Haushalt des BMBF für 2025 hat ein Volumen von 22,3 Milliarden Euro. Damit steigt der Plafond des BMBF trotz schwieriger Haushaltslage um rund 830 Millionen Euro. Noch nicht enthalten sind in dem Einzelplan 30, also in diesen Zahlen, die Mittel für das Startchancenprogramm, die im Einzelplan 60 liegen. Und auch hier muss noch hinzugerechnet werden, die Forschungszulage, die ja auch noch mal ein wichtiger Teil gerade für unsere kleinen und mittleren Unternehmen mit Blick auf Innovationskraft ist, die eben auch noch hinzukommt zu diesen 22,3 Milliarden Euro. Gegenüber der Finanzplanung der Vorgängerregierung bedeutet dies ein Plus von über 2,5 Milliarden Euro allein für 2025. Und ich habe es eben schon gesagt, die Startchancenmilliarde, mit der Startchancenmilliarde sogar mehr als 3,5 Milliarden Euro mehr für Bildung und Forschung. Wir stellen diesen Haushalt in schwierigen Zeiten auf. Das wissen Sie hier im Raum natürlich alle. Und deswegen war es für uns als Bundesregierung auch die große Herausforderung, einen verfassungskonformen Haushalt aufzustellen und dabei Prioritäten angemessen zu berücksichtigen. Ich weiß durchaus, dass hier im Raum unterschiedliche Sichtweisen zur Schuldenbremse sind. Das ist auch vollkommen legitim. Aber die Aufgabe dieser Bundesregierung und eben auch unseres Ministeriums ist, einen Entwurf Ihnen zur Beratung und dann zur Beschlussfassung als Gesetzgeber im Parlament an die Hand zu geben, der sich eben an diesen Rahmenbedingungen auch orientiert. Gerade nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und trotz Zeitenwende eine Herausforderung. Der Plafond des BMBF ist in diesen herausfordernden Zeiten über die gesamte Legislaturperiode jedes Jahr weiter angestiegen. Für die gesamte Legislaturperiode sind das über 7 Milliarden Euro mehr. Wir werden diesen Haushalt natürlich, der zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Gerade wenn wir über Wissenschaft und Bildung sprechen, dann gibt es zwei Dinge. Auf der einen Seite eine Verlässlichkeit, eine Planbarkeit, denn Wissenschaft und auch Bildung, sie brauchen die Zeit und den Raum, ihre Arbeit machen zu können. Aber natürlich muss auch immer auf neue Herausforderungen geantwortet werden und Prioritäten gesetzt werden müssen. Die Bundesregierung hat sich im Bereich der Bildung ja ein großes Thema auch als wichtigen Aspekt ihrer Arbeit vorgenommen. Und das ist die Chancengerechtigkeit in unserem Land, gerade wenn es um Bildung geht. Mit der bereits dritten BAföG-Reform in dieser Legislaturperiode werden erneut die Bedarfssätze und die Wohnpauschale erhöht. Wir haben die Bedarfssätze in dieser Legislaturperiode um 11% erhöht, die Wohnpauschale um 17% erhöht, die Freibeträge um 27% erhöht. Wir haben es digitaler und einfacher gemacht, das BAföG zu beantragen. Die Länder sollten jetzt bitte auch dann die Umsetzung bei sich vollziehen, damit die Auszahlung dann auch schnell erfolgt. Wir haben auch zum Wintersemester eine Studienstarthilfe von 1.000 Euro für junge Menschen aus einkommensschwachen Haushalten eingeführt. Wir haben weitere strukturelle Maßnahmen durchgeführt, um das BAföG nicht nur finanziell zu erhöhen, sondern auch modern zu machen. Das sind konkrete Schritte zur Erneuerung des Aufstiegsversprechens in unserem Land. Wir haben das größte und langfristigste Bund-Länder-Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland an den Start gebracht. Mit dem Startchancenprogramm investieren wir 20 Milliarden Euro über 10 Jahre in etwa 4.000 Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Wir wollen und werden dort gezielt fördern, wo die Herausforderungen am größten sind. Und lassen Sie mich noch einen Ausblick auch werfen. Der Digitalpakt 2.0, er muss kommen. Denn unsere Schulen müssen digitaler werden. Wir müssen aus den Erfahrungen des Digitalpakt 1 lernen. Er darf keine Kopie sein. Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die digitale Bildung. Das heißt, neben der technischen Ausstattung auch noch die anderen Themen. Der Bund ist bereit, die Hälfte der Finanzierung für diese Länderaufgabe zu übernehmen, weil wir wissen, dass es um die Kinder und um die Zukunft unseres Landes geht. Wir brauchen Fachkräfte dringend, das wissen alle und sehen alle jeden Tag. Jetzt und in Zukunft und die Exzellenzinitiative Berufliche Bildung haben wir auf den Weg gebracht. Wir stärken sie kontinuierlich durch innovative Ausbildungsmodelle, aber eben auch ganz konkret, indem wir die überbetrieblichen Ausbildungsstätten moderner machen. Mit dem Aufstiegs-BAföG, das im parlamentarischen Verfahren ist, wollen wir auch hier die Kosten für Fortbildung, also die Möglichkeiten, auch hier weiter sein Wissen zu erweitern, stärken. Und ich hoffe auf einen zügigen Abschluss auch der parlamentarischen Beratung. Mit Blick auf die Forschung, ich habe es eben schon gesagt, ist es ein zentrales Element, dass wir die Verlässlichkeit auch mit Blick auf die Freiheit der Forschung geben. Und deswegen führen wir den Pakt für Forschung und Innovation konsequent weiter. Es sind ja circa 8 Milliarden Euro, die der Allianz zur Verfügung stehen. Das sind 35% des Haushaltes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, ungefähr 35%. Hier diese Planbarkeit und auch die Freiheit der Gestaltung, weil die Wissenschaft eben diese neuen Erkenntnisse aus sich heraus am besten gestalten kann. Die Verlässlichkeit zeigt sich auch im Zukunftsvertrag Studium und Lehre, den wir dynamisiert haben. Das war nicht so geplant zu Beginn oder am Ende der letzten Legislaturperiode. Zukunftsvertrag Studium und Lehre, der auch nochmal die Hochschulen stärkt, eben auch die Rahmenbedingungen vor Ort verbessern zu können für Lehre und für Forschung. Er steigt in dieser Legislaturperiode von 1,88 Milliarden Euro auf dann 2,21 Milliarden Euro. Auch hier diese Planbarkeit. Natürlich haben wir auch neue Themen aufgegriffen und Prioritäten gesetzt. Lassen Sie mich kurz erwähnen. Dinge wie wirklich die das Leben von Menschen verändern. Denken wir an die Endometriose. Viele Frauen leiden darunter, viel zu lange nicht erkannt und auch nicht angegangen. Wir haben hier Förderlinien auf den Weg gebracht. Circa 15% der Frauen sind davon betroffen und haben bisher noch nicht die richtige Diagnose und auch Therapie. Genauso das Thema Long-Covid, Post-Covid mit Förderlinien, weil es hier wirklich um auch die Krankheitsbilder und auch das Leid der Menschen geht. Auch hier die Forschung relativ am Anfang haben wir mit verschiedenen Forschungslinien auch gestärkt. Wir investieren gezielt in Zukunftstechnologien und Energien mit unserer Forschungsförderung. Ich möchte den Fusionsplan, den wir entwickelt haben, erwähnen als einen Aspekt, weil der Energiebedarf in Zukunft steigen wird. Und wir deshalb auch als Ministerium die Aufgabe haben, über morgen hinauszudenken und auch mittel- und langfristig die Wege zu ebnen, dass wir eine bezahlbare, nachhaltige, verlässliche Energieversorgung haben. Das heißt jetzt nicht, wenn ich andere Schlüsseltechnologien nicht erwähne, im Quantenbereich machen wir viel, auch die Kombination der Hochleistungsrechner mit den neuen Quantentechnologien und die künstliche Intelligenz und vieles mehr. Lassen Sie mich abschließend noch darauf hinweisen, dass wir im Bereich Transfer und Innovation einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Wir haben die Sprint gestärkt, nicht nur durch mehr Freiheit, sondern durch ein kontinuierlich aufwachsendes Budget. Allein im nächsten Haushalt noch mal 30 Millionen mehr. Denn dort werden die Sprunginnovationen gefördert und zum Durchbruch gebracht. Und die DATI soll nächstes Jahr ihre volle Kraft entfalten, damit wir eben auch die Ökosysteme in der Breite haben, politikfern und auch hier die Kraft und das Potenzial aus der Wissenschaft nutzen können. Zum Abschluss möchte ich sagen, dass wir natürlich, Wissenschaft ist international. Sie ist international. Das ist gut. Und wir haben auch hier gerade in schwierigen Situationen der internationalen Zusammenarbeit, sie wird ja nicht leichter in diesen Tagen, möchte ich noch mal sagen, dass auch die Wissenschaft sehr von sich heraus, und wir unterstützen das, die Themen uns angenommen haben. Die Ukraine, Wir werden das wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit noch mal stärken. Wir unterstützen die Ukraine im Bereich der Forschung und Wissenschaft in die Zukunft, zum Beispiel mit Exzellenzkern, zum Beispiel mit Forschung zu neuen Energieformen und auch dem Weg in den europäischen Forschungsraum. Ein wichtiger Aspekt für die Ukraine. Und denken Sie an die Israel-Soforthilfe. Da bin ich dem Parlament auch sehr dankbar, die uns unterstützt haben, auch hier nochmal den Austausch der Personen zu stärken in schwierigen Zeiten als wichtiges Zeichen und vor allen Dingen auch mit Blick auf die Innovationskraft unserer beiden Länder. Ich fasse zusammen. Die aktuelle Haushaltslage ist herausfordernd. Sie erfordert eine stärkere Fokussierung, eine Priorisierung. Mit dem Regierungsentwurf 2025 für den Einzelplan 30 gehen wir diesen Weg. Verlässlichkeit, aber maßgebliche Schwerpunkte zu setzen und die wichtigen Themen unserer Zeit voranzutreiben. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen und das parlamentarische Verfahren. Herzlichen Dank.
Ja, danke, Frau Ministerin, für die Einführung. Dann rufe ich jetzt auf die Berichterstattendenrunde und es beginnt für die SPD-Fraktion Oliver Kaczmarek.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihren Bericht. Uns ist ja allen klar, dass es eine schwierige Haushaltslage gibt. Und das wirkt sich ja in anderen Einzelplänen auch noch deutlicher aus als im Bereich des BMBF. Deswegen war es meiner Fraktion sehr wichtig, dass wir zum einen vor der Sommerpause Klarheit haben über die Absprachen innerhalb der Bundesregierung, dass wir keinen halbfertigen Haushaltsentwurf bekommen, sondern einen, wo auch die regierungsinternen Konflikte weitgehend abgeräumt sind. Und zum anderen will ich festhalten, dass wir an unserer Schwerpunktsetzung festhalten. Der Einzelplan 30 wächst auf. Bildung und Forschung hat Priorität in dieser Koalition, wächst auf größer, als wir das noch in der Großen Koalition miteinander vereinbart haben. Und das ist ein wichtiges Statement, zumal ja durch die Äußerungen des Kanzlerkandidaten der Union infrage gestellt ist, ob diese Priorität von allen Fraktion der demokratischen Mitte des Hauses so gesehen wird. Deswegen wichtiger Punkt, Bildung und Forschung hat Priorität. Zweiter Punkt, Zusagen und Verträge, die der Bund gemacht hat, werden eingehalten. Und zwar auch vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltsbedingungen. Der Zukunftsvertrag Studium und Lehre, den wir in dieser Koalition dynamisiert haben, was ein wichtiger Punkt ist, ein wichtiger Punkt auch der Gleichwertigkeit von universitärer und außeruniversitärer Forschung, von Lehre und Forschung, wird dynamisiert. Der Pakt für Forschung und Innovation wird in seinen Aufwüchsen weiter finanziert. Wir haben das Startchancenprogramm, was in diesen Tagen startet, ausfinanziert für die nächsten Jahre. Ein ganz wichtiger Punkt. Und alle, die schon mal Schulen besucht haben, die daran teilhaben werden, die wissen, dass es da große Hoffnungen gibt und dass es auch ein Programm ist, was große Akzeptanz erfährt. Sie haben die Sprint erwähnt. Ich möchte die DATI noch mal ins Gespräch bringen und Sie auch nach dem Stand der regierungsinternen Beratungen fragen, weil die DATI eine wichtige Ergänzung unserer forschungspolitischen Agenda ist, indem wir insbesondere den Transfer und die regionalen Innovationscommunities stärken wollen. Wir stärken die DATI finanziell, sie muss jetzt auch an den Start gehen. Gleiches könnte man sagen, Stärkung der Gesundheitsforschung. Die Themen haben Sie angesprochen, die Themen der Frauengesundheit, MECFS, glaube ich, ganz wichtig, dass wir an der Stelle auch deutlich machen, das hat einen Schwerpunkt in dieser Koalition. Kritisch sehen wir den Etatansatz für das BAföG, weil sich damit auch dokumentiert, dass die Regierung noch Zweifel hat, ob die Novelle so wirkt, wie wir uns das vorstellen. Aber ich will an der Stelle sagen, es ist ein Leistungsgesetz. Und deswegen ist es unabhängig davon, was im Haushaltsplan steht. Jeder, der den Anspruch hat, wird den auch erfüllt bekommen. Und deshalb an dieser Stelle, wie auch immer, der Appell, Anträge stellen. Wer einen Rechtsanspruch auf BAföG hat, der sollte auch, wenn es nur eine Teilförderung ist, den Antrag stellen und den Anspruch auch einlösen. Wir sorgen dafür, dass das dann auch finanziert wird. Zweite Frage, und damit komme ich zum Schluss. Digitalpakt, Sie haben es angesprochen. Ich habe gesagt, der Bund hält seine Zusagen und Verträge ein. Wir sind dabei, beim Digitalpakt einen neuen Vertrag zu machen. Sie haben ein Angebot auf den Tisch gelegt. Aus den Ländern höre ich kritische Stimmen auch dazu. Wäre für mich von Interesse, wie Sie die weiteren Verhandlungen gestalten wollen.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Thomas Jatzombeck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes möchte ich sagen, dass wir in der Vergangenheit, in den 16 Jahren der Union, insgesamt den Haushalt fast verdreifacht haben. Wir sehen jetzt nur noch eine nominale Seitwärtsbewegung, denn diese vermeintlichen Aufwüchse steht unmittelbar eine globale Minderausgabe in gleicher Höhe gegenüber. Deshalb ist dieser vermeintliche Aufwuchs hier ein Taschenspielertrick. Vielmehr werden auch 1,68 Milliarden für den Digitalpakt, die vorher in einem eigenen Haushaltstitel waren, jetzt hier integriert. Und damit findet tatsächlich eine Absenkung des Titels statt, in Milliardenhöhe. Und wenn man auch noch die Inflation berücksichtigt, ist es noch deutlicher. Zum Zweiten will ich sagen, dass wir als Union der Auffassung sind, dass man in Seitwärtsbewegungen des Haushalts oder sogar Absinken an die Struktur heran muss. Wir haben von Ihnen heute keine Vorschläge dazu gehört. Ich finde das wichtig, dass wir hier mehr netto sozusagen aus den Zahlen rausholen, an die Strukturen herangehen, zum Zweiten auch an neue Finanzierungsquellen. Ganz konkret das Thema Geld des Verteidigers, das Bundeswehruniversitäten, alles in der Plenardebatte schon benannt, den KTF. Und zum Dritten aber auch regulatorische Anreize schaffen. So, mein dritter Block sind die Fragen. Auch wenn Sie nicht immer dazu neigen, unsere Fragen zu beantworten, will ich sie trotzdem stellen. Die globale Minderausgabe von 830 Millionen, wo haben Sie vor, die einzubringen? Zum Zweiten, es gibt noch eine zusätzliche, ein interessantes Wort, Bodensatz, globale Minderausgabe von 12 Milliarden. Darüber wurde heute noch gar nicht gesprochen. Wie ist denn Ihre Strategie, damit umzugehen? Wie viel davon wird das BMBF und den Einzelplan 30 erreichen? Dann gibt es beim Digitalpakt bewilligte Mittel von 3 Milliarden Euro, aber eingeplante Mittel nur von 1,68 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben auch hier eine Milliardenlücke. Wie decken Sie denn die, wenn die bewilligten Mittel dann auch abgerufen werden? Der Kollege Kaczmarek hat schon die Frage gestellt nach der möglichen Lücke beim BAföG, weil entweder ist all das, was Sie gesagt haben, dass diese BAföG-Reform jetzt so einen tollen Mehrwert bringt, irgendwie nicht wahr. Oder es trifft doch zu, dann haben Sie eine erneute Lücke, die ich in diesem Haushalt jetzt auch noch nicht geschlossen sehe und würde Sie fragen, wie Sie damit umgehen wollen. Meine Frage auch zur DATI, wann wird der Kabinettsbeschluss erfolgen, der ja schon für April, glaube ich, mal avisiert gewesen ist? Meine weitere Frage bezieht sich auf den Digitalpakt 2. Sie haben gesagt, Sie wollen ihn. Würden Sie uns bitte mal darüber in Kenntnis setzen, was Ihre Bedingungen an die Länder sind? Denn wir lesen immer in der Presse, dass es hier ein Thema gibt, dass Sie den Ländern Bedingungen diktieren wollen, die von allen 16 Ländern aller Couleurs sozusagen zurückgewiesen werden. Welche Bedingungen sind das denn, dass wir mal darüber hier sprechen können? Und dann möchte ich gerne wissen, ob Sie sich dafür einsetzen, ob aus diesen 10 Milliarden, die von Intel nicht abgerufen werden, andere Themen gemacht werden aus dem KTF. Ein Fusionskraftwerk wäre zum Beispiel sinnvoll oder das Thema Quantencomputing, wo Firmen händeringend darauf warten, dass sie hier eine Demofabrik bauen können.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Dr. Anja Reinalter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Frau Ministerin, ja, wir wissen, es sind
können
sehr
Sie näher ans Mikro, man versteht Sie schlecht.
Fast immer nicht sehr schwierige Haushaltsverhandlungen. Darum ist es umso erfreulicher, dass unser Einzelplan auf 22,3 Milliarden steigt und dass damit 2025 einige sehr wichtige Projekte für Forschung und Bildungsgerechtigkeit verwirklicht werden können. Ich denke da auch ans BAföG, ein Startchancenprogramm, und persönlich freue ich mich sehr über die Zuwächse in der beruflichen Bildung. Doch es gibt auch Dinge, die wir an diesem Entwurf hinterfragen. Denn für uns haben die gemeinsam vereinbarten Projekte im Koalitionsvertrag absolute Priorität. Und da ergeben sich folgende Fragen. Zum Digitalpakt haben wir es eben schon gehört. Wie ist der Stand der Verhandlungen mit den Ländern und der weitere Zeitplan? Und wir suchen auch das Geld. Wo und in welcher Höhe im Einzelplan 30 wird Vorsorge getroffen für den Digitalpakt? Und woher soll das Geld kommen? Zu DATI haben wir auch gehört, rund 88 Millionen sind 2025 für DATI eingeplant, Geld, das dringend für die Innovation und den Transfer gebraucht wird. Entscheidend ist, dass die Gründung jetzt zeitnah erfolgt und wirklich DATI wird ungeduldig erwartet. Wann wird es soweit sein? Auch wir haben auch Fragen zur Wissenschaftskommunikation, denn wie kann es sein, dass wir einen Antrag zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation beschlossen haben und genau diesen Titel im Haushalt kürzen? Das sind nur ein paar Themen, die wir im Haushaltsentwurf nicht als Prioritäten erkennen. Außerdem hinterfragen wir nämlich die deutliche Steigerung für finanzielle Bildung, die wir, wie wir alle wissen, nicht im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Finanzbildung darf auf keinen Fall auf Kosten der Grundbildung gehen. Im aktuellen Haushaltsplan wird das Geld für die Grundbildung fast um die Hälfte gekürzt. Und auf der anderen Seite ist fast doppelt so viel Geld für die finanzielle Bildung eingestellt. Finanzbildung muss man sich leisten können. Ich bitte Sie daher um die genaue Aufschlüsselung, wofür die 13 Millionen für finanzielle Bildung ausgegeben werden sollen und wer konkret von diesen Maßnahmen profitieren soll und was mit der Alpha-Dekade passiert. Und plant das BMBF eine Verstetigung der erfolgreichen Projekte? Wann werden hierzu Verhandlungen geführt? Wenn wir es ernst meinen mit der Chancengleichheit, dann darf bei der Grundbildung nicht gespart werden. Wir freuen uns auf Ihre Antworten.
Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Nicole Höchst.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, werte Kollegen, Frau Ministerin. Gestatten Sie mir bitte eine Vorbemerkung. Der Spiegel berichtete vor 6 Tagen, dass Ihre Ampelkoalition gerade mal noch 3% Zustimmung in der Fläche bekommt. Und ja, damit müssen wir uns widmen, weil wenn etwas Anstand noch vorhanden wäre, würden wir jetzt über Neuwahlen sprechen und nicht über einen Haushalt. Das ist weiter so. Zweite Bemerkung, allerdings inhaltlich. Frau Ministerin, es gibt nichts Richtiges im Falschen. Und das betrifft die Kollegen, die hier ganz brav mit Tunnelblick diesen vorliegenden Haushalt begutachten, genauso wie ihr Haus. Alles, was wir hier besprechen, vor allen Dingen im Bereich der Schulen, wird keine Wirkung entfalten, wie Sie das anpreisen, weil Ihre Regierung einfach die Rahmenbedingungen nicht ändert. Sie stellen uns das Startchancenprogramm als Leuchtturm vor. Das muss ich jetzt für die Zuschauer noch mal deutlich sagen. Anfangs betroffen sind 2060 Schulen von diesem Startchancenprogramm und erst bis Schuljahr 2026/27 soll das auf 4000 Schulen aufwachsen. 32.666 Schulen gibt es laut der Statista oder dem Statistischen Bundesamt im vergangenen Schuljahr. Das wird sich jetzt nicht großartig verändert haben. In diesen Klassen sitzen vielfach Kinder, die kein Deutsch sprechen. Ihr Haushalt bietet dafür keine Lösung, weil Sie viel zu wenig Schulen mit Geldern ausstatten. Ja, 1 Milliarde, das ist richtig. Aber alle anderen schauen in die Röhre. Und selbst wenn ich mir dieses tolle Projekt anschaue, ich habe das mehrfach schon kritisiert, wir haben weder Personal für den Lehreraufwuchs an den Schulen, die müssten Sie woanders abziehen oder mehr oder weniger von der Straße zerren, um Aufsichtspersonal in den Schulen vor die Klassen zu bekommen. Es gibt diese Lehrer nicht. Und die multiprofessionellen Teams, dort fehlen Schulpsychologen. Versuchen Sie in Rheinland-Pfalz einen Termin beim Schulpsychologen zu bekommen. Es gibt keine E-Helfer, weder Inklusion noch Integration in der Fläche. Und auch Schulsozialarbeiter sind absolute Mangelware. Vielleicht kriegen Sie in ganz Deutschland jetzt noch die Leute zusammen, um an Ihren Leuchtturmschulen anzufangen. Alle anderen schauen in die Röhre. Das ist ein Riesenproblem, zumal in der Schule in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz in der Grävenau hat sich die Landesregierung mit vielen Maßnahmen, die ich jetzt in ihrem Startchancenprojekt wiederfinde, dieser Schule gewidmet. Und trotzdem bleiben dort im 3. Jahr in Folge wieder über 40 Kinder sitzen aus den bekannten Problemkomplexen. Das kann so nicht weitergehen. Also Sie verweigern hier allesamt seit Jahren vernünftige Anträge aus unserer Fraktion. Ich darf daran erinnern, dass wir im letzten Haushalt schon ein Schulsanierungspaket vorgestellt haben. Wann treten Sie der Vernunft näher und schauen nach den Inhalten unserer Anträge? Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zu Ria Schröder für die FDP-Fraktion.
Danke, Herr Vorsitzender, und danke, Frau Ministerin. Ich finde, wir haben mit dem Einzelplan 30, den die Bundesregierung vorgelegt hat, eine gute Grundlage. Es ist ein generationengerechter Haushalt, weil er auf der einen Seite die Schuldenbremse einhält und damit die Zinslast der Schulden handhabbar macht und auf der anderen Seite in Bildung und Forschung investiert, und zwar auch mehr als das von Anja Karliczek vorgesehen war, 2,5 Milliarden Euro mehr. Wir haben es gehört, und das auch ohne den Digitalpakt. 22,3 Milliarden Euro haben wir im Einzelplan 30 vorliegen. Das ist, finde ich, ein großer Erfolg und zeigt die Schwerpunktsetzung dieser Bundesregierung. Ich sehe vor allem zwei Schwerpunkte, und zwar Aufstiegschancen und Forschung für eine bessere Zukunft, und zwar im Umgang mit den Herausforderungen, die wir ja auch heute schon sehen. Auf der einen Seite ist das Thema BAföG angesprochen worden. Da möchte ich auch noch mal sagen, die Prognose oder der Haushaltsentwurf beruht ja auf einer Prognose der Studierendenzahlen auch in Zukunft. Und ich finde es auch ein bisschen wohlfeil, dass wir auch von vielen Seiten immer wieder hören, dass die berufliche Bildung ein ebenso guter Weg ist. Und wenn sich dann mehr junge Menschen für eine berufliche Bildung statt eines Studiums entscheiden, die Studierendenzahlen etwas runtergehen und dadurch auch vielleicht etwas weniger BAföG-Empfängerinnen und Empfänger dann da sind, dass das dann beweint wird. Also ich finde, wir sollten jungen Menschen nach ihren Fähigkeiten, nach ihren Talenten und nach ihren Wünschen fördern. Und diejenigen, die sich für ein Studium entscheiden und dabei Hilfe benötigen, die werden auch im nächsten Jahr natürlich das, was wir beim BAföG erreicht haben, davon auch profitieren. Das ist ein Leistungsgesetz dieser Ansprüche, die bestehen. Und dadurch wird sich auch durch die angespannte Haushaltslage nichts ändern. Ich freue mich auch, dass wir die berufliche Bildung stärken. 43 Millionen Euro Aufwuchs an dieser Stelle für die Exzellenzinitiative, auch für die ÜBSen, was, glaube ich, eine sehr richtige Entwicklung ist. Wir haben im Bereich der Forschung Zukunftsfelder wie die Quantentechnologie, Energietechnologie, im Bereich grüner Wasserstoff, aber auch Fusion, wo ich finde, dass da richtige Schwerpunkte gesetzt werden. Die Dynamisierung des Zukunftsvertrags als eine große Aufgabe, die wir auch in diesem Jahr wieder einhalten, ist schon angesprochen worden. Zuletzt will ich auf das Thema Digitalpakt eingehen, weil das mir auch ein Herzensanliegen ist. Und wenn man in Schulen unterwegs ist, dann sieht man, welch immenser Handlungsbedarf in Deutschland besteht, was junge Menschen im Internet jeden Tag erleben, von Populismus und Falschinformationen, aber auch Videos mit gewaltvollen oder sexuellen Inhalten, aber eben auch und ganz stark immer mehr extremistische Menschenfänger, die sie da abzugreifen versuchen, sowohl rechtsextremistisch als auch islamistisch. Und das bereitet mir ganz große Sorgen. Das heißt, wir müssen besser werden in den Schulen in Deutschland, nicht nur indem der Bund den Geldern Geld zur Verfügung stellt für Hardware, sondern indem die Medienkompetenz und die Lehrkräftefortbildung gestärkt wird. Und das kann man natürlich, wenn man misslaunig ist, als Diktat oder so beschreiben. Ich glaube, es ist ganz richtig, dass der Bund sich dafür einsetzt, dass wir da in ganz Deutschland Fortschritte machen. Und deswegen begrüße ich die Verhandlungen beim Digitalpakt und die Zusagen des Bundes an der Stelle. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zu den Gruppen. Für die Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte.
Ja, danke schön. Sie haben gesagt, dass das ein Haushalt unter der Überschrift Bildungsgerechtigkeit ist. Ich finde, dass der Haushalt nicht hinreichend diesen Herausforderungen gerecht wird, weder in seinen Förderbestandteilen als auch gegenüber den Akteurinnen und Akteuren im System. Und darüber hinaus zeigt die mittelfristige Finanzplanung, dass es keine Kontinuitäten gibt in weiteren Finanzierungen dieser Herausforderungen. Im Gegenteil, wir haben mit Absenkungen zu rechnen, und das macht diesen Haushalt nicht verlässlich. Das Zweite, was ich ansprechen möchte, das hat der Herr Jarzombek schon berührt, nämlich den Aufwuchs in diesem Einzelplan um 832 Millionen steht eine globale Minderausgabe von 813 Millionen gegenüber. Selbst wenn man davon ausgeht, dass diese schon eingerechnet ist, bleibt trotzdem berechtigt die Frage, wie das sein kann, wenn man eine Ausgabereste aus dem Sondervermögen für die Fragen der digitalen Infrastruktur für Schulen und
Ich bitte alle, sich auf stumm zu schalten. Genau. Und wir haben jetzt alle aber mitgekriegt, wer das nicht hinbekommen hat. Frau Sitte.
Ja, zumal also dort aus dem Sondervermögen für den Digitalpakt Mittel eingeflossen sind und niemand uns bislang beantworten kann, was sind denn noch die Ausgabereste, sodass in der Tat am Ende sein kann, dass durch dieses Sondervermögen, durch diese Verlagerung der Haushalt aufwächst. Das Zweite, was ich ansprechen möchte, ist der Pakt für berufliche Bildung, in dem Sie gesagt haben am Montag beim Berichterstattergespräch, dass da würde noch verhandelt. Offenkundig ist aber für diesen Pakt kein Geld vorgesehen. Soweit, ich habe ja nur anderthalb Minuten von meiner Seite in dieser Runde. Zu BAföG wird Dankeschön. Meine Kollegin nachher etwas
Dann
sagen.
Dann kommen wir jetzt zur zweiten Gruppe, Ali Aldalami für BSW.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, schön, dass Sie da sind. danke auch für Ihre einleitenden Worte zum Haushalt. Wie wir alle wissen, steht unser Bildungssystem unter enormem Druck. Wir haben es immer noch mit einem enormen Investitionsstau zu tun, der systemische Verbesserungen regelrecht verhindert. Die KfW schätzt diesen allein für kommunale Bildungseinrichtungen und Schulen auf bundesweit fast 68 Milliarden Euro. Deshalb direkt zu meiner ersten Frage. Wann heben Sie oder beabsichtigen Sie die Aufhebung des Kooperationsverbots in Gänze, damit der Bund die Länder dauerhaft in so wichtigen Dingen wie Lehrerausbildung, Sanierung und Ausstattung mitfinanzieren kann? Die zweite Frage, Frau Ministerin, im Haushaltsjahr 2025 sind im Titel Anwendungsorientierte Grundlagenforschung grüner Wasserstoff nur noch 159,7 Millionen Euro vorgesehen. Das ist ein Minus von stolzen 47,6%. Laut BMBF ist die Finanzierung im Wesentlichen nur für laufende Maßnahmen gesichert. Jetzt gibt sich die Ampelregierung ja als Fortschrittskoalition, manche sagen auch Übergangskoalition, und drängt auf die grüne Transformation. Da frage ich mich, wie passt das mit der Mittelkürzung ausgerechnet bei der anwendungsorientierten Grundlagenforschung von grünem Wasserstoff zusammen? Und meine dritte und letzte Frage. Ausweislich des Finanzplans der Bundesregierung sollen die Mittel für Bildung und Forschung nicht langfristig steigen. Trotz der Mittelsteigerung im Haushaltsjahr 2025 verringert sich mittelfristig der reale Handlungsspielraum des BMBF massiv. Frau Ministerin, auf Ihrer Homepage schreiben Sie, Innovationen und Investitionen in Bildung, Ausbildung und Qualifizierung wollen wir daher deutlich erhöhen. Zitat Ende. Die Finanzplanung widerspricht Ihrem Versprechen. Aus welchem Grund soll der Etat wieder gesenkt werden? Danke.
Danke für diese berichterstattenden Runde. Frau Ministerin, für die Antworten.
Ja, ganz herzlichen Dank für auch die sozusagen Anregungen, aber auch die Fragen, die konkreten. Lassen Sie mich auch eine Sache vor die Klammer ziehen, weil es ja jetzt mehrmals um Themen ging. Wie ist die Schulsituation? Auch natürlich, Sie haben es angesprochen, die Frage der Investitionen, wie ist der Gebäudezustand? Und mir ist das sehr bewusst, wie die Situation im Schulsystem in diesem Land ist. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Ich weiß, es ist auch keine befriedigende Antwort für die Bürgerinnen und Bürger, die Familien draußen, aber wir leben in einem föderalen System. Und das föderale System und so wie die Aufgaben zugeteilt sind in diesem föderalen System, sind dem Bundesministerium für Bildung und Forschung nur ganz bestimmte Aufgaben zugeschrieben. Jetzt haben Sie gesagt, heben Sie doch das Kooperationsverbot auf. Meine Hand ist da ausgestreckt, würde ich darauf eingehen. Aber das habe nicht ich alleine zu entscheiden, sondern das ist eine gemeinsame Entscheidung. Jetzt mit Blick auf nochmal das, was ja auch von der AfD kam. Ich habe es eben schon gesagt, mir ist die Situation sehr bewusst. Aber da, wo der Bund unterstützen kann, tun wir das. Sie haben das Startchancenprogramm angesprochen. Das Startchancenprogramm mit den drei Säulen, nochmal zusätzliche Mittel für eine moderne Lernumgebung, zusätzliche Mittel zur freien Verfügung, um Förderung oder spezielle Profilbildung in Schulen durchzuführen. Und die dritte Säule, nämlich eine multiprofessionelle Teams, um Lehrerinnen und Lehrer zu entlasten, damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie machen möchten, nämlich unterrichten. Sie haben gesagt, das wirkt nicht. Ich glaube, es gibt unheimlich viele Lebenschancen, weil ich war in vielen Schulen schon. Ich kann es nur jedem hier raten, mal in so eine Schule zu gehen, was da für eine Aufbruchsstimmung ist. Schon alleine, weil die Aufmerksamkeit mal auf eine Schule gelenkt wird, die es besonders schwer hat und die vielleicht nicht mit glänzenden Broschüren für sich werben kann. Und das ist ein Aufbruchgeist und vor allem der Elan und die Motivation vor Ort, das sollte sich jeder anschauen. Und wem das nicht sagt, der soll sich dann Zahlen anschauen. Und das IW Köln hat ja gerade das Programm auch noch mal sich angeschaut und berechnet, was eigentlich die volkswirtschaftliche Wirkung ist. Wenn wir schaffen, die Basiskompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen, wir fokussieren ja gerade auch sehr stark auf den Grundschulbereich, da wo der Bildungsweg ja auch nach der frühkindlichen Bildung noch sehr am Anfang ist. Und das IW Köln hat gesagt, diese 20 Milliarden Euro, die Bund und Länder gemeinsam investieren, wenn wir diese Ziele erreichen, zu 100% sind es 100 Milliarden Euro, die unsere Volkswirtschaft dadurch gewinnt, die auch wieder zur Verfügung stehen, hinterher für andere Dinge, die wir uns vornehmen als Gesellschaft, weil eben weniger Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss abgehen und weil die Kompetenzen erhöht sind. Also insofern ist das etwas, was wir mit der Wissenschaft übrigens zusammen entwickelt haben. Und ich vertraue der Wissenschaft, dass sie mit uns ein Programm gestaltet haben, das auch seine Wirkung entfalten wird. Nicht alle Probleme im Bildungssystem lösen wird, das wissen wir. Aber einen ersten Schritt, und wir brauchen diese Trendumkehr im Bildungssystem. Ich möchte auch noch mal das BAföG ansprechen. Das ist ja auch von vielen angesprochen worden. In der Tat hat der Kollege Kaczmarek das ja schon richtig beschrieben. Jeder, der es beantragt, und das ist der Titel, wo ich mich freuen würde, wenn er überzeichnet wird, alle anderen Titel sind immer ein bisschen schwieriger, der überzeichnet ist, und jeder bekommt auch die Mittel. In den vergangenen, in der letzten Legislaturperiode wurden viele Mittel auch dann wieder, konnten nicht genutzt werden, ich formuliere es mal so, weil die Ansätze nicht sachgerecht waren. Und deswegen orientieren wir uns an der FIT-Prognose mit Blick auf die Bereitstellung der Mittel, weil wir eben in Zeiten, in denen ja die Haushaltssituation schwierig ist, eben auch möglichst realistisch veranschlagen wollen, damit die Mittel, die zur Verfügung stehen, auch voll genutzt werden können und dann nicht am Ende des Jahres nicht zur Verfügung gestanden haben für Forschung und Innovation. Insofern ist das etwas, was wir anhand eben dieser Prognosen dann auch tätigen. Es ist der Digitalpakt, um jetzt vielleicht noch mal im Bildungsbereich zu bleiben, angesprochen worden. Es gab ja in der letzten Woche noch mal eine Länderbund-Arbeitsgruppe. Ich freue mich übrigens, dass die sehr vertrauensvoll gestaltet ist, weil ich glaube, es ist besser, man sitzt am Tisch und unterhält sich miteinander. Und ich bin mir sicher, dass beide Seiten, sowohl Bund als auch Länder, wissen, dass wir diesen Digitalpakt bis Ende des Jahres beschließen wollen, sodass er nächstes Jahr starten kann. Es ist nach den Rahmenbedingungen gefragt worden. Natürlich sind auch viele Punkte, die muss man aushandeln, aber vielleicht mal zwei, drei große Themen, die ja auch öffentlich diskutiert werden mit Blick auf den Digitalpakt. Erstens mal, es ist eine Länderaufgabe und es gibt einen Kabinettsbeschluss 50-50 Finanzierung, eben von Bund-Länder-Programmen. Ich halte es auch für richtig, dass wir unsere Interessen zusammen bündeln als Länder und Bund in diesen schwierigen Zeiten, um eben die Infrastruktur in den Schulen auch gut aufzustellen. Also insofern 50-50 hälftiger Finanzierung. Und wir warten hier, es ist ja auch nach den Volumen im Haushalt gefragt worden, wir warten hier auch auf die Antwort oder dann das, was die Länder bereit sind zu finanzieren, weil dann erst können wir auch titelscharf für die nächsten Jahre die Planungen in unserem Haushalt angehen. Und es ist für mich schon zwei Dinge noch wichtig darüber hinaus. Wir brauchen eben dieses Gesamtkonzept, Ria Schröder hat das ja angesprochen, dieses Gesamtkonzept, weil natürlich Geräte alleine, das sind ja nur Instrumente, die man nutzt, sondern es muss ja auch mit pädagogischen Konzepten und es müssen auch die Lehrerinnen und Lehrer eben die Fort- und Weiterbildung oder auch die Ausbildung erhalten, diese Dinge nutzen zu können. Insofern ist es ein Gesamtkonzept, das wir vereinbaren wollen, damit wir eben die knappen Mittel auch wirklich so einsetzen können, dass sie ihre Wirkung entfalten. Das Dritte ist, dass mein Eindruck auch aus dem Digitalpakt 1.0 war, dass natürlich, wenn die Kommunen mitfinanzieren müssen, natürlich auch eine Ungleichheit wieder entsteht. Und uns ist es wichtig, dass wir einen Weg finden, dass die Mittel aus dem Digitalpakt 2.0 nicht dran scheitern, dass eine Kommune, die nicht so finanzstark ist, eben nicht die Kofinanzierung stemmen kann, sondern dass die Mittel bei allen Kindern ankommen. Das ist das Ziel, das wir mit diesem Digitalpakt 2.0 von Bundesseite verfolgen und das wir mit den Ländern verhandeln. Digitalpakt habe ich noch. Gibt es noch was anderes zu sagen zum Digitalpakt?
Ich kann gleich ergänzen. Ja.
Willst du am Schluss ergänzen?
Ja.
Okay. Gut, dann ist noch mal die Frage nach der DATI natürlich gestellt worden. Und ich kann Ihnen sagen, ich freue mich über Ihre Ungeduld, weil ich die auch habe, weil die DATI wirklich eine große Chance ist. Ich habe ja gesagt, wir haben den ganzheitlichen Innovationsansatz in der Bundesregierung. Noch mal eine zentrale Chance ist, auch Bremsklötze im Forschungstransfer zu lösen. Sie stärkt diesen Innovationsfähigkeit und die Wertschöpfung in unserem Land. Und Sie haben es, glaube ich, erwähnt, ich glaube, Frau Reinhalter hat es erwähnt, die ersten Pilotlinien, die auf den Weg gebracht wurden, zeigen ja erstmal, was an tollem Potenzial da ist und auch, wie groß das Interesse ist, weil wir sie eben bürokratiearm aufbauen und Ökosysteme fördern, auch nochmal vor Ort fördern. Ich möchte an der Stelle auch nochmal der Gründungskommission mich bedanken, die wirklich toll den Prozess begleitet haben. Und wir haben ja auch das Konzept erhalten mit nochmal zusätzlichen Impulsen, auch für die konkreten Ausgestaltung mit Blick auf die DATI. Der Abschluss der Ressortabstimmung, unser Ziel ist es, im Oktober jetzt wirklich auch durch zu sein. Es ist ein anspruchsvolles Vorhaben und wir wollen es von Anfang an auch ordentlich aufsetzen. Und es ist eine gründliche Befassung im Ressortkreis auch notwendig gewesen. Und auch hier muss ich sagen, freue ich mich über Interesse der anderen Ressorts, sich auch in die Diskussion einzubringen. Also im Oktober dann der Kabinettsbeschluss. Ich schaue gerade, welche Punkte wir noch hatten. GMA kann mich gleich der Staatssekretär Jens Brandenburg auch noch ergänzen, ist mehrmals angesprochen worden. Ich möchte sagen, dass wir von einer ursprünglichen GMA von 1,4 Milliarden Euro auf 650 Milliarden Euro sie reduziert haben. Das heißt, sie ist so, wie sie eigentlich nicht ungewöhnlich hoch ist für diesen Haushalt. Sie ist nicht ungewöhnlich hoch. Und mit Blick auf die Frage der Gesamt-GMA, Sie haben ja dann die ca. 800 Millionen genannt, ist es so, der Digitalpakt zeichnet sich ja durch sehr unterschiedliche Mittelabflüsse aus. Es gibt auch eine GMA auf den Digitalpakt in Höhe von 163,5 Millionen Euro. Warum? Weil die Mittelanmeldungen der Länder zu Beginn des Jahres immer deutlich, deutlich höher sind als die Mittelabflüsse. Das sind Erfahrungswerte und auch hier müssen wir ja mit Blick auf die Haushaltsplanungen realistisch arbeiten. Insofern ist es keine höhere GMA als auch in normaler Weise üblich. Sie haben neue Finanzierungsquellen angesprochen, Herr Jatzombek. Und das ist in der Tat der Zeitenwende die Frage, wie gestalten wir Forschung? Und deswegen haben wir ein Papier auf den Weg gebracht zur Forschungssicherheit, wo es auch darum geht, wie stellen wir uns diesen Fragen, dass heute viele Themen in der Materialforschung, in den anderen Forschungsbereichen, brauche ich nicht aufzählen, einfach auch eine vielfältige Nutzungsmöglichkeit haben. Aber wir diskutieren diese Frage zusammen mit der Wissenschaft, indem wir das Forschungssicherheitspapier mit der Wissenschaft diskutieren, um dann auch zu sehen, wo gibt es da Möglichkeiten, auch zusammenzuarbeiten mit anderen Häusern, auch verstärkt. Sie haben die Verteidiger angesprochen. Aber das ist etwas, was wir mit der Wissenschaft in den nächsten Wochen diskutieren, weil wir nicht gegen die Wissenschaft hier arbeiten. Mit Blick auf, dann gab es noch die Frage zur Wissenschaftskommunikation. In der Tat, ich finde den Antrag, der ja auch im Parlament dann beraten beschlossen wurde, mit Blick auf die Frage der Wissenschaftskommunikation immens wichtig. Ich möchte sagen, dass sie viel auf den Weg gebracht wurde in den letzten Jahren, auch mit Blick auf Wissenschaftskommunikation. Und das Schöne am Erfolg ist, dass es sich dann auch in die einzelnen Bereiche überträgt. Dass also Wissenschaftskommunikation ist ja nicht etwas Losgelöstes, sondern es hat ja auch mit Themen und Programmen zu tun. Und dass eben Dinge wie Partizipation, aber auch Dinge wie Kommunikation jetzt auch in den Fachabteilungen geleistet wird. Also das, was erarbeitet wurde im Rahmen der Wissenschaftskommunikation, dann auch in den Fachabteilungen jetzt gelebt und umgesetzt wird und mit berücksichtigt wird. Deswegen sind die Zahlen etwas kontraintuitiv und gestalten sich im realen Leben dann anders. Aber Sie haben auch noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, und das ist die Alpha-Dekade. Die Alpha-Dekade, eine Dekade, die jetzt langsam ihrem Ende entgegengeht. Ich möchte noch mal sagen, wir kürzen keine Mittel, sondern Projekte werden zu Ende geführt und laufen teilweise aus. Und wir besprechen gerade auch die Frage der effektiven Nachfolgemaßnahmen, die dann auch zu treffen sein können und wollen. Auch hier wollen wir ja lernen aus der Alpha-Dekade. Was aber wichtig ist, ist, dass wir auf jeden Fall weiter das VHS-Lernportal und den VHS-Lerntreffs, das sind ja auch Institutionen, die weithin bekannt sind und eine große Reichweite haben, dass wir das weiter finanzieren. Und dass, ich kann Ihnen auch sagen, dass trotz der natürlich nicht ganz einfachen Haushaltssituation, die alle Häuser haben, die Alphabetisierung und Grundbildung für Erwachsene in BMBF einen hohen Stellenwert hat. Zum Beispiel werden im Herbst 2024 bis ins Jahr 2027 10 neue praxisorientierte Entwicklungsvorhaben und ein begleitendes Metavorhaben gefördert. Also jetzt, wir forschen weiter, unterstützen die Forschung weiter. Und es geht jetzt auch darum, das, was in der Alpha-Dekade entwickelt wurde, in die Regelstrukturen der Länder auch nachhaltig zu verankern. Es gab noch, Frau Sitte, ja, wir hatten ja am Montag schon die Gelegenheit, da Sie ja den Haushalt von uns begleiten, auch schon intensiv zu diskutieren über einige Punkte des Haushaltes oder sehr intensiv sogar, nicht nur einige Punkte, alle Punkte. Und die mittelfristige Finanzplanung haben Sie angesprochen. Die mittelfristige Finanzplanung ist natürlich erstmal nur ein Entwurf, der in den nächsten Jahren weiterentwickelt wird. Insofern werden wir uns weiter dafür einsetzen, auch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung bzw. den nächsten Haushaltsjahren das fortzusetzen, was wir in diesen Jahren in jedem Jahr gemacht haben, nämlich die Stärkung von Bildung und Forschung. Sie haben einen Pakt für berufliche Bildung genannt. Ich möchte Ihnen sagen, das ist der Pakt für berufsbildende Schulen. Berufsbildende Schulen, also wir haben ja die Exzellenzinitiative für berufliche Bildung, aber der Pakt für berufsbildende Schulen ist etwas, was auch in Länderzuständigkeit liegt. Und dort ist auch die Federführung für die beruflichen Schulen, weil sie eben in den Kultusministerien liegen. Und dieser Pakt für berufliche Bildung umfasst aber nochmal alle Stakeholder. Da haben wir ja auch intensiv drüber gesprochen. Auch Leute, Teilnehmer an diesen Gremien, die bisher nicht in die Diskussion über berufliche Bildung eingeschlossen waren, nämlich die Schulen direkt auch nochmal, weil wir hier auch die Kräfte bündeln wollen mit Blick auf die Situation der berufsbildenden Schulen. Insofern ist das etwas, was wir mit begleiten, wo aber die Federführung auch auf Länderebene liegt. Und bevor ich auf Jens Brandenburg dann auch nochmal zur Ergänzung gebe, es wurde ich noch gefragt nach der Frage Wasserstoff. Ja, die Zukunftstechnologien in der ganzen Breite sind für uns wichtig und dazu gehört natürlich auch die Frage des Wasserstoffs und im Kernhaushalt sind wir auch weiter mit Blick auf die Wasserstoffförderung, führen wir die Projekte konsequent weiter. Es geht aber auch hier ein Stück weit in die Anwendung über. Und was Sie angesprochen haben, ist meines Wissens, es sei denn, es korrigiert mich, unsere Haushälter korrigieren mich, ein Teil dessen, dass auch mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes und der Ausrichtung des KTF, es wurde übrigens auch Ideen für den KTF entwickelt. Ich bin sehr dafür, dass wir Zukunft aus dem KTF auch finanzieren, aber der hat auch enge Rahmenbedingungen, was finanziert werden darf. Das hat was damit zu tun, dass durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes und die Konsolidierung im KTF dann auch leider ein Teil dieser Titel betroffen war und dass wir kontinuierlich weiter fördern und auch schauen müssen, wie wir in den nächsten Haushaltsjahren auch hier wieder mehr Förderung erreichen können. Jens.
Dann mit Bitte um Kürze, damit auch noch eine Nachfragerunde stattfinden kann. Dankeschön. Herr Staatssekretär, bitte.
Ja, vielen Dank. Zu ein paar technischen Fragen, die noch offen waren zur GMA. Einfach noch der Hinweis, lieber Thomas, Herr Zomberg, ist eben der Eindruck entstanden, als würde die GMA noch mal vom Plafond abgezogen. Also von den 22,3, die ja 2,5 Milliarden größer sind als von der Vorgängerregierung geplant. Das ist nicht der Fall, sondern das kommt ja zusätzlich obendrauf. Also es ist keine Kürzung, doch rein technisch können wir gerne am Rande dann auch nochmal ausführlicher mitmachen. Die GMA kommt haushaltstechnisch obendrauf. Das erlaubt uns also über die 22,3 Milliarden Euro hinaus zusätzliche Mittelbindungen. Und im Vergleich zur Vorgängerregierung ist es uns durchaus gelungen, auch mit dieser GMA sehr viel treffsicherer umzugehen. Also es sind nicht wie in der Projektförderung an vielen Stellen oder allein in der letzten Legislaturperiode beim BAföG 2 Milliarden Euro ungenutzt in den Gesamthaushalt zurückgeflossen, sondern wir sorgen dafür, dass wir die Euros, die wir zur Verfügung bekommen im Haushalt, tatsächlich auch in Bildung und Forschung stärker investieren können. Zum BAföG nur stichpunktartig ergänzt nach den Gründen, dass ja beispielsweise auch bei den Auszubildenden, also Schüler, Schülerinnen im Erziehungsbereich zunehmend Abwanderung Richtung Aufstiegs-BAföG da ist, Kohorten, also Jahrgänge, Abiturjahrgänge etc. pp., das spielt alles eine Rolle, sollte man mit berücksichtigen. Zum Digitalpakt möchte ich nur kurz erwähnen, die 50-50-Finanzierung, die wir auch in den Verhandlungen mit Kabinettsauftrag vertreten, wird auch seitens der CDU-CSU-Fraktion im Haushaltsausschuss sehr klar eingefordert. Würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn Sie das gegenüber den Kultusministerien auch Ihrer Parteifreunde und Freundinnen auf Landesebene entsprechend mit uns gemeinsam sich dafür einsetzen, dass wir dabei zu einer Lösung kommen. Kurze Zahl zur Wissenschaftskommunikation. Auch hier sind wir mit 23,75 Millionen Euro deutlich noch mal erkennbar über dem letzten Titelansatz der Vorgängerregierung. Der lag bei 20 Millionen Euro zusätzlich inzwischen als Querschnittsaufgabe, hat die Ministerin erwähnt, ja quer durch das Haus verankert und gestärkt. Zur finanziellen Bildung war noch offen, wenn ich das richtig sehe, Anja, der Wunsch der Kollegin Reinalter nach einer genauen Aufschlüsselung. Das liefern wir gerne zu, möchte an der Stelle aber betonen, dass auch Finanzbildung, das zeigen ja die Handlungsempfehlungen der OECD gestern, durchaus zur Grundbildung dazugehören. Frauen beispielsweise benachteiligt derzeit auch geringerer Zugang von Menschen mit geringerem Einkommen. Das wollen wir ändern. Insofern nicht Buchstaben gegen Zahlen ausspielen, sondern beides gehört in Summe mit dazu. Und letzte Anmerkung sehe ich noch kurz zu den Zahlen, auch im Zusammenhang mit GMA und Digitalpakt. Die Ministerin hat es eben angedeutet, dass regelmäßig die Mittelanmeldungen der Länder deutlich, deutlich über dem liegen, was am Ende abfließt. Im Jahr 2022 knapp 1,5 Milliarden Euro Anfang Juli angemeldet, am Ende nur die Hälfte davon abgeflossen. 2023 waren das knapp 1,6 Milliarden, am Ende nur knapp über 1 Milliarde abgeflossen. Das ist Gegenstand der Verhandlungen, dass im nächsten Digitalpakt auch nach der Karlsruher Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts treffsicherer zu machen. Aber das ist der technische Grund, wieso wir beim Digitalpakt 1.0 auch jetzt im jahresscharfen Haushalt diese technische GMA einstellen müssen. Die Mittel werden abfließen.
Okay, danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Hinweise zur Sitzungsleitung. Wir hatten vorab besprochen, Nachfragerunde, 2 Minuten für Fraktion, 1 Minute für die Gruppen, das wären 16 Minuten. Dann hätte die Ministerin noch 2 Minuten zur Beantwortung. Das ist also unrealistisch aus meiner Sicht, weil alle Ministerinnen und Minister um 10.45 Uhr los müssen ins Kabinett. Deshalb wäre schön, wenn Sie es bei 1 Minute schaffen würden in den Fraktionen und 1/2 Minute bei den Gruppen. Das wäre prima, wenn Sie noch Antworten bekommen wollen. Dann kommen wir jetzt, das vorweggeschickt, zu Oliver Kaczmarek, SPD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine Anmerkung, eine Frage. Die Anmerkung, Herr Jatzombek, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, die Haushaltsaufwüchse zu vergleichen, weil die finanzpolitischen Rahmenbedingungen andere waren. Aber man muss Ihnen schon noch sagen, das war die CDU unter der Führung von Frau Merkel, die diese Haushaltsaufwüchse hinbekommen hat. Sie wissen, dass Herr Merz andere Prioritäten hat. Deswegen wärmen Sie sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Blick in die Vergangenheit. Aber das muss man schon noch mal klarstellen. Ich möchte eine Frage stellen. Der Haushaltsausschuss, Frau Ministerin, hat Sie beauftragt, ein Konzept vorzulegen zur Frage, wie Dauerstellen in der Wissenschaft finanziert werden können. Ich fand einige Äußerungen aus den Ländern dazu verstörend, wie die den Beschluss des Bundestags kommentiert haben und abräumen wollten. Aber möchte Sie fragen, wie der Stand ist und ob Sie den Bericht fristgerecht vorlegen werden. Für die SPD-Fraktion ist das nur ein Teil des Themas gute Arbeit, weil für uns das Thema Arbeitnehmerrechte, wie wir sie im Wissenschaftszeitvertragsgesetz beschreiben und wie sie individuell einklagbar sein können, Vorrang hat, aber trotzdem die Frage auch nach dem Bericht.
Vielen Dank. Dann für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombek.
Frau Ministerin, Sie haben ja mit offener Wahrheit gesagt, die mittelfristige Finanzplanung ist nur ein Entwurf und muss weiterentwickelt werden. Interessant, dass Sie sich seit 3 Jahren genau darauf immer beziehen, wie erfolgreich Sie sind. Das will ich mal festhalten. Deshalb haben wir doch schmunzeln müssen. Unbeantwortet sind unsere Fragen zur globalen Minderausgabe. Und deshalb möchte ich sie wiederholen. Also, diese 800 Millionen, die da jetzt schon im Haushalt drinstehen, Herr Brandenburg, Sie haben gesagt, Sie würden die zielsichere einsetzen. Also haben Sie eine konkrete Vorstellung, wo? Das würden wir gerne erfahren. Zum Zweiten haben Sie komplett ignoriert die Frage nach den 12 Milliarden dieser Bodensatz GMA. Wie viel davon wird auf das BMBF entfallen? Und dann darf ich Ihnen noch mal sagen, im Digitalpakt 1 besteht eine Lücke von fast 1,5 Milliarden Euro. Sie haben gesagt, in der Vergangenheit wurde langsamer abgerechnet. Ja, aber wir haben auch aus Ihrem Hause immer wieder gehört, das musste erst mal anlaufen und jetzt läuft das System. Dann würde mich interessieren, noch mal bei der DATI, Sie haben jetzt gesagt Oktober, wir haben immer wieder optimistische Schätzungen gehört. Was ist denn jetzt eigentlich passiert in den 3 Jahren, seit Herr Sattelberger diese DATI so großspurig verkündet hat? Und zuletzt zum Thema KTF. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, das Verfassungsgericht hätte hier ein Problem bereitet, aber für Intel wollten Sie ja die 10 Milliarden ausgeben. Was spricht also dagegen, weniger für was Interessantes auszugeben, beziehungsweise wie hätten Sie die 10 Milliarden dann finanziert?
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Laura Kraft.
So, ja, sehr geehrte Frau Ministerin, ich möchte auch noch mal auf das Bund-Länder-Programm eingehen. Das habe ich auch schon mehrmals getan und ich werde auch an dieser Stelle nicht müde, das zu tun, weil es ein wesentlicher Bestandteil ist, wenn wir nachhaltig bessere Beschäftigungsverhältnisse in den Hochschulen wollen. Und es gab einen Maßgabebeschluss aus dem Haushaltsausschuss, deswegen gehe ich auch davon aus, dass Sie fristgerecht ein Konzept vorlegen werden. Aber das Ganze bringt natürlich nichts, wenn das nicht auch mit finanziellen Mitteln hinterlegt ist. Und derzeit ist dafür kein Titel geschaffen worden. Es ist aber auch nirgendwo anders mit aufgeführt, wo man es auch hätte mit unterbringen können im Entwurf. Und da mache ich mir ehrlicherweise große Sorgen. Und ich möchte da schon noch mal betonen, dass wir das wirklich auch brauchen, um auch den Hochschulen zu ermöglichen, da auch nachhaltig mehr Stellen, mitfristete Stellen auch im Mittelbau schaffen zu können. Weil wir haben immer noch die Motivation, ein gutes oder ein verbessertes Wissenschaftszeitvertragsgesetz auf den Weg zu bringen. Aber es muss flankiert werden durch andere Maßnahmen, weil das sonst schlichtweg nicht möglich ist. Und da bitte ich einfach, da noch mal zu Stellung zu nehmen, wie das gelingen soll.
Für die AfD-Fraktion Herr Frömming.
Ja, vielen Dank. Zunächst, Herr Staatssekretär, eine Nachfrage. Sie erwähnten den Digitalpakt und haben in Aussicht gestellt, dass hier die Länder sich zu 50% beteiligen könnten. Wie Sie wissen, haben beim Digitalpakt 1.0 die Länder genau deshalb 16-0 im Bundesrat bzw. auch im Vermittlungsausschuss eine Beteiligung abgelehnt. Was macht Sie so zuversichtlich, dass dieses Mal die Länder mit an Bord sind? Dann eine Frage an Sie, Frau Ministerin. Die Kollegin von der FDP hat eben gefordert, den Digitalpakt auch zu nutzen, um die Meinungsbildung oder Meinungskontrolle in den Schulen zu verstärken. Das verstehe ich zwar nach den Ergebnissen für die FDP nach der Brandenburg-Wahl, aber halten Sie das wirklich für richtig, den Digitalpakt auch sozusagen inhaltlich hier zu nutzen? Und dann noch eine weitere Frage zum Deutschlandstipendium. Da fand ja jetzt schon sehr lange keine Evaluation mehr statt. Der Vorsitzende hat schon vor Jahren gesagt, dass das eigentlich ein Ladenhüter sei und das weg müsse. Einst ein Vorzeigeprojekt der Union. Wie sehen Sie das, vor allen Dingen den Vorschlag, auch der früher von den Grünen oder Herrn Gehring gemacht wurde, die Stipendien lieber für Stipendien für Flüchtlinge zu nutzen? Also wie ist die Zukunft dieses Deutschlandstipendiums? Vielen Dank.
Für die FDP-Fraktion Ria Schröder.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde das ja schon sehr entlarvend, wie viel Angst die AfD hat vor medienkompetenten Schülerinnen und Schülern. Das sagt ganz viel über ihre Politik. Wir haben nicht von Meinungsbeeinflussung, sondern von Kompetenz in den digitalen Medien gesprochen. Insofern, glaube ich, haben Sie sich ja vielleicht ungewollt selbst entlarvt. Ich möchte noch mal zu sprechen kommen auf das Thema Bund-Länder. Das scheint mir ja ein ganz zentrales Thema zu sein. Wir haben über den Zukunftsvertrag bereits gesprochen, über das Startchancenprogramm, den Digitalpakt. Ich glaube, auch wenn das ist ein bisschen ein leidiges Thema und wir haben die Debatte ja auch jedes Mal wieder in der Debatte im Plenum, wird dann vielleicht auch vom stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union angesprochen. Wer ist eigentlich wofür zuständig? Und das Grundgesetz gibt da eine klare Antwort. Für Bildung sind die Länder zuständig. Der Bund darf da gar nichts machen, hat da keine Entscheidungshoheit. Und trotzdem gibt es natürlich einen großen Bedarf. Jetzt wäre der Königsweg eine Änderung des Grundgesetzes. Dafür gibt es aber keine Mehrheit, weder in diesem Haus noch eine Bereitschaft auf Seiten der Länder. Also probieren wir Wege zu finden, das zu lösen. Und ich glaube, da sind alle Anstrengungen, die der Bund auch macht, um den Ländern zur Seite zu springen, finde ich, fordern erstmal einen großen Respekt. Ich wünsche mir, dass die Länder da mit einer offenen Hand auch gemeinsam verhandeln, damit wir am Ende beim Digitalpakt, beim Stadtchancenprogramm, auch bei anderen Programmen etwas Gutes für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land schaffen, denn das steht im Zentrum.
Für die Gruppe Die Linke, Nicole Gohlk.
Vielen Dank. Ich möchte gerne noch mal was zum Studierenden-BAföG fragen. Der Titel soll auf 1,4 Milliarden Euro absinken. Damit ist er unter dem Ist-Wert von 23 und es korrespondiert überhaupt nicht mit den ziemlich verlässlichen Prognosen des Fraunhofer-Instituts. Wir haben letzte Woche dazu eine schriftliche Frage gehabt, von Ihnen eine Antwort bekommen. Da wird die prognostizierte Fördersumme auf 2,7 Milliarden Euro fast festgesetzt. Das heißt, wir haben ein Delta von 1,3 Milliarden Euro. Und ich finde, diese Summe ist einfach zu groß, um zu sagen, dann so ein bisschen lapidar, das abzufrühstücken mit, ja, ja, ist ein Leistungsgesetz, das wird schon irgendwie dann kommen oder wird dann schon irgendwie ausbezahlt bei Bedarf. Also 1,3 Milliarden Euro ist schon eine Summe, die erklärungsbedürftig ist, wenn die nicht im Haushalt ist. Und ich möchte mich den Fragen zu der Schaffung von Dauerstellen in der Wissenschaft gerne anschließen. Sie haben gesagt, es gibt ein Konzept, das ist in Vorbereitung. Wir sehen seit fast einem Jahr nichts davon und es gibt dazu keinen Titel im Haushalt. Dieses Programm muss ja doch so umfassend sein, dass es sich eigentlich nicht in anderen Titeln verstecken kann. Könnten Sie dazu bitte Stellung nehmen?
Ali Al-Dalami für BSW.
Wir haben keine Nachfragen, danke.
Ah, okay, gut. Dann haben wir noch Herrn Rabanus von der SPD-Fraktion.
Ja, ich versuche das ganz kurz zu machen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin Ihnen dankbar, Frau Ministerin, dass Sie nochmal das Thema Alpha-Dekade aufgenommen haben. Allerdings ist das noch nicht so, wie ich das gut finden würde, weil ich aus Ihren Worten jetzt nicht wirklich habe entnehmen können, wie denn eine Fortsetzung dieser so wichtigen Arbeit auch aussehen kann aus Sicht des BMBF. Denn wir müssen uns ja darüber im Klaren sein, dass nach dieser Dekade sozusagen der Job nicht erledigt ist, sondern im Gegenteil. Es ist in den 10 Jahren sicherlich viel an Kompetenz aufgebaut worden bei denjenigen, die die Maßnahmen getragen haben. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, nicht darauf alleine zu setzen, dass die Länder nun implementieren, sondern eine Rolle des Bundes zu verstetigen. Und ich glaube, dass es deswegen auch wichtig ist, Mittel, die dazugehören, zu verstetigen. Verstehe, was da haushaltstechnisch passiert, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass wir es politisch noch mal anders aufladen müssen und uns die Zeit auch nehmen werden in den kommenden Monaten, um hier noch mal gemeinsam Hand anzulegen und gegebenenfalls auch nachzusteuern. Und ich wäre sehr froh, wenn das BMBF das auch so sehen würde.
Und die letzten Nachfragen kommen von Stefan Albani für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie Long-Covid-MECFS erwähnt haben. Aber ähnlich wie der Kollege Rabanus bin ich auch enttäuscht, dass die Konkretisierung fehlt. Denn wir wissen, es handelt sich hierbei um wirklich dicke Bretter, die zu bohren sind in Erkrankungen, also als Gesamtgruppe der postviralen Erkrankungen. Und wir haben bei unseren kleinen Anfragen in der Vergangenheit von Ihnen immer genannt bekommen, ein Sammelsurium von einzelnen Projekten, die unfraglich gut sind, aber aus verschiedenen Programmen finanziert worden sind. Und wir haben immer angemahnt, hier bedarf es einer klaren Schwerpunktsetzung, hier ein auch entsprechendes Untermauern mit einem entsprechenden Förderbetrag, sodass die Community sich in Bewegung setzt. Das fehlt bis heute. Können Sie dazu Konkreteres bitte noch mal sagen?
Vielen Dank. Damit schließe ich die Nachfragerunde und bitte Frau Ministerin um die Beantwortung der Fragen.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal auch für die Nachfragen. Und es fokussiert sich ja auf einige Themen. Herr Albani, ich beginne mit der Frage zu Long-Covid, Post-Covid. In der Tat haben Sie ja schon umfangreiche Informationen zu uns bekommen, weil wir eben das Thema sehr ernst nehmen. Das ist eine komplexe Erkrankung, die ja eine postvirale Erkrankung ist. Und der Forschungsbedarf in diesem Bereich ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben das Thema unabhängig von aktuellen zeitlichen Abläufen und mit hoher Priorität aufgegriffen und werden es kontinuierlich weiterführen. Seit Mai 2021 hat das BMBF ein Fördervolumen von rund 60 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wir haben Ihnen die Liste, Sie haben es ja gesagt, zur Verfügung gestellt, weil wir eben sowohl die Erforschung als auch dann die Behandlung, wir wollen auch neue Wege gehen und Vernetzungsthemen fördern. Darüber hinaus sind wir auch zusammengekommen mit den institutionell geförderten, also mit den Forschungseinrichtungen in unserem Land, die ja eine Grundfinanzierung bekommen und die sich dieses Themas auch widmen. Also wir vernetzen, wir bündeln und wir unterstützen eben auch die Komplementarität, dass das, was eben an Forschung da ist, sich miteinander abstimmt, aber eben auch die Kräfte bündelt. Also zum Beispiel ein Leibniz-Institut oder andere Institute, die auch in diesem Bereich fördern, die jetzt nicht in einer einzelnen Projektförderung bei uns aufgeführt sind. Also das, was institutionell da ist, mit den Projektfördermitteln. Mit Blick auf die Frage Deutschlandstipendium. Man ist gestartet mit dem Ziel, 8% der Studierenden zu fördern. Das ist nicht erreicht. Das sind circa 1,1%. Und trotzdem finde ich das toll. A, ist es eine Kofinanzierung. Das heißt, dass auch private Mittel mit akquiriert werden. Und jeder Euro mehr und jedes Talent mehr, das wir fördern können, ist eine sehr gute Sache. Und wenn man sich auch mal die Lebensläufe der Geförderten anschaut, dann muss man sagen, es wäre natürlich toll, wenn es noch mehr wären, aber man sollte nicht aufhören, die Anstrengungen, es weiterzuentwickeln. Sie haben konkret nach einer Evaluation gefragt. Die ist jetzt beauftragt, weil es ist schon, sind Verbesserungen kontinuierlich passiert. Aber natürlich wollen wir auch dieses sehr gute Instrument eben weiterentwickeln und die Talente eben auch möglich machen. Mit Blick auf die Fragen. Die Frage, ich glaube, es war noch mal die Frage zu DATI. Also ich habe es ja schon gesagt, sie soll jetzt im Oktober auf den Weg gebracht werden und in die Umsetzung gehen. Und die Ressortabstimmung ist dann abgeschlossen. Es gab jetzt sehr viele Fragen zum Thema Dauerstellen. Wir haben einen Arbeitsauftrag bekommen, und zwar einen Bericht zu geben, und den werden wir auch zeitgerecht dem Parlament vorlegen, weil die Prozesse angelaufen sind. Ich möchte aber auch hier in diesem Haus sagen, es gibt im Augenblick drei Parallelprozesse. Der Wissenschaftsrat beschäftigt sich mit dem Thema im Rahmen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und dass die Länder beschäftigen sich in ihrer neu gegründeten, die KMK hat sich ja aufgespalten in einmal die Schulseite und die Wissenschaftsseite. Und wir haben in der letzten GWK eben auch das Thema adressiert. Und die neue Wissenschaftskonferenz möchte das als Thema auf ihre Tagesordnung setzen. Wir werden uns daran beteiligen, weil am Ende des Tages ist das ein Thema, das wir nur mit den Ländern lösen können. Ich möchte noch mal erinnern, mit dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre geben wir ja schon mehr Möglichkeiten, Dauerstellen zu geben. Und auch mit dem Tenure-Track-Professuren unterstützen wir eben die Modernisierung und auch die Planbarkeit. Dass das im Gesamtsystem, dass gerade die Frage des Mittelbaus mit Blick auf Projektförderung und Planbarkeit, dass das ein Thema ist. Aber wir können es eben nicht ohne die Länder lösen, sondern das ist ja etwas, die Dauerfinanzierung liegt, der Hochschulen liegt originär bei den Ländern. Aber wir werden unseren Bericht, es sind Stakeholder-Prozesse gelaufen und wir wollen natürlich auch hier zur Modernisierung beitragen, aber wir können es nicht ohne die Länder machen. Ich schaue, gab es noch? Ach ja, die Frage Digitalpakt. Ich glaube, da hat die Kollegin Schröder alles dazu gesagt. Man muss Medienkompetenz haben. Wir sehen doch heute, was passiert mit Blick auf Fake News und Ähnliches. Und es geht darum zu erkennen, wo kann ich mir denn Informationen holen. Es geht nicht darum, dass der Staat jetzt der Informator ist, aber eine Medienkompetenz, sich mal Quellen anzuschauen, Verlässlichkeit anzuschauen, überhaupt mal auch Algorithmen zu verstehen, was heißt das eigentlich? Das ist, wenn man ein Instrument nutzt, sollte man schon auch wissen, was das bedeutet. Man muss nicht die ganze Gebrauchsanweisung lesen, aber man sollte eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Und da die Digitalisierung und künstliche Intelligenz sich deutlich weiter ausbreiten wird in unserem Leben, ist das eine dringende Notwendigkeit, hier auch die Schülerinnen und Schüler auf die Zukunft vorzubereiten. Und Jens, ich glaube, Alpha-Dekade, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht, unter den Tisch fallen lassen. Also die läuft ja bis 2026 und den Zeitraum wollen wir auch nutzen, die Themen auch aus den Erfahrungen der ersten Alpha-Dekade. Das ist ja auch ein sehr kleinteiliges Programm. Man muss ja auch zu den Menschen vor Ort kommen. Und ich glaube, es tut uns gut, es zu evaluieren und zu lernen. Deswegen haben wir jetzt bis dahin, das sagte ich ja vorhin, weil die Kollegin Reinhalter ja auch danach gefragt hatte, zu Recht danach gefragt hatte, habe ich ja auch gesagt, dass wir in dieser Übergangsphase eben die Förderlinien in dem anderen Titel ausbringen, diese Übergangspfade schaffen. Und ich freue mich auf die Diskussion, wie es weiter auszugestalten ist, zusammen mit den Ländern. Und mit Blick auf die GMA, ich glaube, da warst du ja auch konkret gefragt.
Dann Herr parlamentarischer Staatssekretär Jens Brandenburg ergänzend.
Ja, vielen Dank nochmal. Die Frage ist zu Kollegen Thomas Jatzombeck. Du hast dich konkret bezogen auf meine Äußerung mit dem Treffsicher. Ich würde versuchen, das jetzt nochmal anschaulicher zu erläutern. Es ist so, wir sind ja anders als viele andere Bundesministerium ein Haus, was sehr stark über Projektförderung arbeitet. Das bringt mit sich, dass man bei Projekten am Ende häufig Projekte hat, die dann doch nicht zustande kommen oder Minderabflüsse haben, weil beispielsweise das Personal noch nicht rechtzeitig gefunden wurde etc. pp. Das heißt, es kommt standardmäßig in ganz normalen Zeiten immer zu Minderabflüssen in manchen Projekten. Die Krux ist, wir wissen am Anfang des Jahres noch nicht, in welchen Projekten und in welchen Titeln genau. Und das hat zur Folge, dass wir statistisch gesehen über den Haushalt am Ende auch diese Minderabflüsse haben. Deshalb brauchen wir auch ein Stück weit zur Steuerung im Vollzug des Haushalts, um diese Minderabflüsse nicht ungenutzt in den Gesamthaushalt zurückfließen zu lassen, sondern damit sie trotzdem in Bildung und Forschung ankommen, eine moderate GMA. Und da hat sich diese Größenordnung von den 650 Millionen, die anderen sind, habe ich ja eben erklärt, technische Gründe bezogen auf die Anmeldung, Mittelbindung beim Digitalpakt. Wir sind jetzt zurück bei dem regulären Niveau 650 Millionen. Die kommen on top zu den 22,3 Milliarden Euro. Deshalb, weil wir über den Plafond hinaus die 22,3 Milliarden Euro, also in den GMA-fähigen Titeln, weitere 650 Millionen Euro binden können. Das heißt, Anträge bewilligen, mal konkret gesagt. Wir sind aber natürlich in der Verantwortung, am Ende des Jahres sicherzustellen, dass der Mittelabfluss diese GMA, man spricht da haushalterisch ja von erwirtschaften, also dass wir trotzdem am Ende nicht über den 22,3 Milliarden Euro landen. Was ich mit treffsicher meinte an der Stelle, ist vor allen Dingen, dass wir in der Vergangenheit in den Jahren oftmals höhere Minderabflüsse hatten als das, was wir für die GMA erwirtschaften mussten. Und wir haben jetzt tatsächlich auch mit intensiver Zusammenarbeit mit unseren Fachabteilungen dafür gesorgt, dass wir an dieses Ziel der GMA, an diesen Wert deutlich näher rankommen, ihn also gerade so erreichen. Das müssen wir, aber nicht in großen Summen unnötig darüber hinaus Minderabflüsse haben, die wir nicht nutzen können. Und das ist jetzt unabhängig vom Haushalt an sich, sondern im Vollzug meines Erachtens eine positive Entwicklung. Die Frage von Frau Gohlke nur ganz kurz, die war offen zu... Ach so, Entschuldigung, ja, gerne auch dazu. Das ist ja etwas, was jetzt nicht unseren Einzeletat speziell betrifft, sondern übergreifende Frage, auch Gegenstand des parlamentarischen Verfahrens. Und der Finanzminister Christian Lindner hat ja auch konkrete Vorschläge ja bereits unterbreitet. Das ist Gegenstand, wie gesagt, jetzt insgesamt der Beratungen, weniger dieses Einzeletats an sich. Da arbeiten wir mit den Zahlen, die wir bei uns auch haben. Zu Frau Kollegin Gohlke, zu den Zahlen zu BAföG. Ich konnte in der Kürze der Zeit offen gesagt mündlich das jetzt nicht so 100% nachvollziehen. Es gibt verschiedene Effekte. Wir haben ja beim BAföG auch nur den Zuschussanteil direkt bei uns drin. Der Darlehensanteil ist ja dann noch mal bei der KfW angesiedelt, bei uns eben mit damit verbundenen Kosten noch mal in deutlich geringerer Größenordnung. Aber die Darlehen laufen nicht über den Bundeshaushalt. Falls Sie sich auf die Ist-Zahlen in der Vergangenheit bezogen haben, da sind auch einmal Effekte Heizkostenzuschuss. Vielleicht können wir es pragmatisch so machen, dass Sie mir konkret noch mal die Zahlen, auf die Sie sich beziehen, einfach per E-Mail zuschicken. Oder genau, die Antwort kenne ich, die habe ich auch noch im Kopf, aber ich verstehe den von Ihnen konstruierten oder dargestellten Widerspruch zu den Zahlen im Haushalt nicht. Können wir gerne, sichere ich zu, wenn Sie uns das per E-Mail nochmal zuschicken, die Antwort geben. Ich kann Ihnen jedenfalls versichern, dass die Zahlen, die hier im Einzeletat im Haushalt hinterlegt sind, genau auf den Prognosen, die das FIT für uns berechnet hat, beruhen. Da wird also jetzt nicht geschönt oder gedreht, sondern die sind Grundlage unserer Haushaltsberatung.
Okay, dann halte ich für den Ausschuss fest, dass es einzelne Fragen dann noch mal schriftlich beantwortet werden. Ich möchte auch als Vorsitzender des Ausschusses und eben als Haushaltsgesetzgeber das Ministerium daran erinnern, dass der Maßgabebeschluss des Haushaltsausschusses zum Ausbau des Tenure-Track-Programms und der Eckpunkte dann bis zum 30.09. vorliegen muss. Das war auch Gegenstand der Debatte. Und als Hinweis noch für alle Kolleginnen und Kollegen und ZuschauerInnen, dass die Schlussberatung unseres Einzelplans 30 dann in der nächsten Sitzungswoche, in der nächsten Ausschusssitzung mit den entsprechenden Änderungsanträgen der Fraktionen und Gruppen hier behandelt wird. Ich bedanke mich bei Frau Ministerin und auch beim Staatssekretär für die Debatte zum Haushalt und schließe damit den Tagesordnungspunkt 1. Dankeschön.
Dankeschön.
Wir machen direkt weiter mit dem Tagesordnungspunkt 2. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU-CSU-Fraktion mit dem Titel für eine pragmatische, innovationsfreundlichen Rechtsrahmen für Fusionskraftwerke in Deutschland und Europa. Bundestagsdrucksache dazu 20.10.383. Und es startet die antragstellende Fraktion mit Thomas Jatzombek von der CDU-CSU-Fraktion. Bitte schön.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele fragen sich, wie sieht die Zukunft der Energieversorgung aus? Und ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir hier nur mit Technologie auch in Zukunft unseren Wohlstand und unsere Industrie sichern können. Und eine sehr interessante Technologie dabei sind Fusionskraftwerke. Ich habe schon mal im Plenum gesagt, der Unterschied zu den alten Atomkraftspaltungswerken besteht, wie Johannes Rau das mal gesagt hat, in Versöhnen statt Spalten. Es ist eine völlig andere Technologie, die zwei wesentliche Vorteile hat. Nämlich erstens, es gibt nicht das Risiko für so eine Kettenreaktion. Also wenn die Maschine ein Problem bekommt, bleibt sie stehen. Und zum Zweiten entstehen eben nicht diese unvorstellbaren Mengen an Atommüll. Und deshalb, glaube ich, sind sich doch viele einig hier auch, so habe ich es bisher verstanden, dass Fusionskraftwerke für uns eine interessante Technologie sind, insbesondere auch industriepolitisch. Denn während wir bei den Spaltungskraftwerken kaum noch Kompetenz bei uns im Land haben, gibt es vier junge Technologieunternehmen mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, was es besonders interessant macht. Denn würde man jetzt auf ein Pferd setzen, weiß man ja nie, ob die Technik dann wirklich klappt. Das ist alles noch zu erforschen. Aber es gibt vier interessante Technologieunternehmen aus Deutschland mit unterschiedlichen Ansätzen. Und wir glauben, dass das Thema Kernfusion und Fusionskraftwerke für uns ein großes Thema werden kann, um hiermit auch Ausstatter für die Welt zu werden. Das ist unser Antrieb. Es geht nicht nur um unsere eigene Versorgung, sondern eben darum, Ausstatter für die Welt zu werden. Und was kann man jetzt tun, um diesen jungen Unternehmen zu helfen? Denn wir haben ja viele Technologien gesehen, wo wir in Deutschland top in der Forschung waren, aber am Ende andere das Geschäft gemacht haben und aus anderen Ländern, vor allem aus den USA, die Global Champions gekommen sind. Und hier müssen wir einfach besser werden. Und eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir einen regulatorischen Rahmen schaffen. Denn wir brauchen privates Geld für diese Unternehmen. Und privates Geld wird nur dann investiert, wenn man weiß, was für Bedingungen erfüllt sein müssen. Und da steht ganz konkret das Atomgesetz im Raum. Das bezieht sich auf Atomspaltungskraftwerke, hat irrwitzige Auflagen. Meterdicke Betonwände müssen gebaut werden, die extrem kostenintensiv sind. Und jetzt gibt es Gutachten und auch viele, die sagen, naja, das Atomgesetz gilt doch gar nicht für Fusionskraftwerke, aber es ist am Ende doch umstritten. Und deshalb besteht unser Ansatz darin, dass wir hier Rechtssicherheit herstellen, um Investitionen in Deutschland in Fusionskraftwerke zu ermöglichen. Auch wenn es 10 oder 20 Jahre brauchen wird, bis diese Kraftwerke laufen. Heute werden die Entscheidungen getroffen. Und deshalb ist das heute so ein wichtiges Thema. Wenn wir nicht den richtigen Regulierungsrahmen stellen, dann werden Unternehmen aus anderen Ländern diesen Weltmarkt bestücken. Und wir werden erneut darüber staunen, dass wir zwar technologisch in der Forschung vorne waren, aber nicht in der Umsetzung. Und deshalb haben wir heute diesen Antrag gestellt. Die Sachverständigen hier haben unisono unsere Position bekräftigt. Und es ist wichtig, dass wir hier jetzt weiterkommen und einen Regulierungsrahmen für Fusionskraftwerke schaffen.
Danke an Kollegen Jatzombek. Für die SPD-Fraktion Holger Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Wir haben ja das Thema hier im Ausschuss in dieser Legislatur schon mehrfach behandelt und ich glaube, es ist richtig sagen zu können, dass wir uns in der Anhörung recht einig waren, dass es einen Rechtsrahmen braucht und zwar möglichst einen eigenen außerhalb des Atomrechts, sondern möglichst da, wo es jetzt schon aufgehoben ist, im Strahlenrecht. Ich glaube auch, dass wir heute den Antrag hier besprechen und nicht im Umweltausschuss zeigt, dass es da eine große Bereitschaft bei den Menschen gibt, die an dieser Innovation in diesem Bereich Interesse hat. Gleichzeitig möchte ich sagen und auch ein bisschen den Eindruck, der dann der Öffentlichkeit wiedergegeben wird, ein Stück weit entgegentreten. Wir werden den Bericht ja hier im Ausschuss noch haben, der Delegation nach San Francisco bzw. Kalifornien. Wir hatten dort das Vergnügen, die National Ignition Faculty zu besichtigen und mit den führenden Direktoren zu reden. Und wenn man dann in den Fusionsreaktor geht und dort aber 30 Zentimeter Bleitüren durchschreitet, dann wird einem schon auch mal klar, dass wir eben hier dennoch über Risiken reden, über Strahlung reden. Und auch wenn es keine Kettenreaktion gibt, es Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsvorkehrungen braucht, die auch einen enormen Aufwand bedeuten. Und deswegen, glaube ich, sind wir gut aufgerufen, das vernünftig und insofern auch, und das habe ich auch in Teilsätzen dem Antrag entnommen, mit der notwendigen Gründlichkeit vorzubereiten, weil es eben ist schön, dass die Kommentare aus dem Netz kommen, weil es eben tatsächlich auch Risiken für Mensch und Leben gibt und so ein Reaktor weiterhin kein Kinderspielplatz bleibt. Ich halte es auch für richtig, den Ansatz, der im Antrag beschrieben ist, dass man hier auch einen Regulierungsrahmen sucht, den man auf EU-Ebene harmonisiert, weil, das sagen Sie ja auch, Herr Jassenbeck, wir haben zwar Unternehmen, aber 4 Unternehmen, wenn man jetzt mal den gesamten Energiesektor betrachtet als Startups, gerade im Vergleich zu dem, was wir schon in Erneuerbaren haben, ist jetzt nicht die Welt. Und deswegen will ich auch sagen, wir sind Unterstützer der Grundlagenforschung in dem Bereich. Ich glaube, es braucht den Rechtsrahmen. Aber eine Priorisierung auf Kernfusionsforschung im Energieforschungsbereich würde ich für falsch halten, und das ist der wichtigste Grund, weil wir auch in Kalifornien noch mal bestätigt gekriegt haben, dass sehr lange Dauern noch zu erwarten sind, unter anderem wegen notwendiger Materialforschung und vor allen Dingen, weil jetzt schon erneuerbare Energie zu günstigeren Preisen produziert werden kann, als sie uns für die Kernfusionsforschung prognostiziert wird. Und deswegen ist das hier eben auch eine Frage der Prioritätensetzung bei der Energieforschung und der Entwicklung von entsprechenden Technologien. Dankeschön.
Und wir kommen jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Kollegin Laura Kraft.
Ja, vielen Dank. Also uns begeistern natürlich auch die Chancen und Potenziale neuer Energietechnologien und deswegen sollten wir sie auch weiter erforschen. Und dazu gehört auch die sachlich nüchterne Analyse und auch die Abschätzung eben dieser Chancen und Risiken von Fusion. Und dass das natürlich ein Thema ist, das haben wir auch gesehen, weil wir uns im Ausschuss natürlich schon mehrfach damit beschäftigt haben. Aber zum Beispiel auch beim TAP wird es demnächst auch nochmal ein Gutachten zu eben genau dieser Thematik geben und dass das Ganze auch wissenschaftlich begleitet werden muss, das ist auch ganz klar. Es wurde jetzt schon mehrfach ausgeführt und das hat sich jetzt auch schon vor der Sommerpause gezeigt, dass es trotzdem zu erwarten ist, dass man nicht sofort alles in diesem Bereich umsetzen kann, auch wenn es ein sehr spannendes Feld ist. Und wir trotz allem, was jetzt die Energiewende angeht, wir jetzt auch einiges auf den Weg bringen müssen. Also man kann nicht das eine durch das andere ersetzen. Und wann Fusion dann jetzt perspektivisch auch zur Stromerzeugung beitragen kann, das wird sich erst in den nächsten Jahren beziehungsweise Jahrzehnten auch wirklich abzeichnen. Und das ist dort auch nochmal verdeutlicht worden. Und worüber wir ja auch gesprochen haben, was auch nochmal klar ist, dass es einen angemessenen Rechtsrahmen für Fusionsforschung braucht. Da haben wir die Expertinnen zugehört im Ausschuss. Und wir brauchen natürlich auch nochmal verstärkte Forschung. Und auch Grundlagen müssen wir auch dafür schaffen, dass wir hier auch Startups auch nochmal unterstützen, wenn es um Ausgründung geht. Und ich möchte da auch nochmal an dieser Stelle halt nochmal betonen, es ist ein spannendes Feld, aber man muss wirklich überlegen, ob man da jetzt letzten Endes alles reinsetzt. Wie gesagt, man kann jetzt nicht erwarten, dass wir morgen am Tage das in der Breite nutzen können. Nichtsdestotrotz sollten wir das auch strategisch weiter verfolgen und uns da gut aufstellen. Danke.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion mit Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir unterstützen die Idee, für Fusionskraftwerke ein eigenes Gesetz zu schaffen, das auf die speziellen Anforderungen dieser Technologie abgestimmt ist. Das könnte durch eine Anpassung des Atomgesetzes oder durch ein neues Kernfusionsgesetz geschehen. Einfach zu behaupten, dass das Atomgesetz für Fusionskraftwerke generell nicht gilt, wie das im vorliegenden Antrag geschieht, ist eindeutig zu kurz gedacht. Bei Themen wie Proliferation, also Verbreitung von waffenfähigem Material und Entsorgung, können je nach Bauart bestimmte Regelungen des Atomgesetzes durchaus relevant sein. Auf jeden Fall sind wir der Meinung, dass es höchste Zeit ist, ein klares und maßgeschneidertes Regelwerk für Fusionskraftwerke zu schaffen. Ein Grund dafür liegt auf der Hand. Investoren bevorzugen Länder, die bereits verlässliche Rahmenbedingungen haben, weil diese ihre Investitionen absichert. Deutschland hat hier Nachholbedarf, während andere Länder bereits vorangehen. Zudem sind die aktuellen Finanzmittel für die Fusionsforschung in Deutschland viel zu gering. Es ist zwar positiv, dass im Haushalt Mittel vorgesehen sind, aber die 45 Millionen Euro sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Diese Summe reicht bei weitem nicht aus. Zum Vergleich, die USA investieren jedes Jahr 1 Milliarde Dollar. Wie Deutschland überhaupt mit solch kleinen Kleckerbeträgen auf die angekündigte Milliarde bis 2028 kommen will, bleibt ein Rätsel. Man fragt sich, ob die Regierung überhaupt ernsthaft hinter diesem Projekt steht oder nur halbherzig reagiert oder agiert. Ein passender Rechtsrahmen wäre nicht schwer umzusetzen, wie Beispiele aus den USA, Großbritannien, Kanada und Japan zeigen. Es ist Zeit, dass Deutschland sein Zögern aufgibt. Die Weichen für diese Zukunftstechnologie müssen endlich gestellt werden, sonst verlieren wir hier den Anschluss. Danke.
Dann kommen wir jetzt zu Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, die Kernfusion ist eine andere Technologie als die Kernspaltungstechnologie. Und es stellt sich natürlich immer die Frage, wenn wir am Beginn eines neuen technologischen Paradigmas stehen, einer neuen Technologie der Energieerzeugung, wie wir letztendlich damit umgehen. Und wir alle wissen, wenn wir die Zahlen vergleichen, die in der Bundesrepublik Deutschland, / Europa, für die Kernfusion aktiviert worden sind bisher, dass es da im internationalen Vergleich natürlich andere Spieler auf dem Markt gibt, die dort mehr investieren. Die Bundesregierung in Form vom BMBF hat die Kernfusion nach vorne gestellt, dass entsprechend Mittel reinfließen, dass wir Richtung eines Demonstrationsreaktors gehen. Das bedeutet, hier ist von Forschungsseite aus, vom Forschungsministerium aus auch entsprechend ein Fokus gestellt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass wir privates Kapital in diesem Bereich aktivieren. Das gilt aber nicht nur für die Kernfusion, sondern das gilt für alle anderen Bereiche auch. Das heißt, es geht auch darum, wie können wir insgesamt in der Wirtschaftspolitik Rahmenbedingungen schaffen, dass dort die Bereitschaft auch in risikoreichere, im Sinne von wirtschaftlich risikoreicheren Projekten zu investieren. Was bedeutet das jetzt hier für die Frage Regulierung der Kernfusion? Technologien sollten entsprechend ihrer Eigenschaften und ihrer Risiken reguliert werden. Und wie es schon jetzt gesagt wurde, ja, die Kernfusion ist nach Aussagen der Fachleute eine Technologie zur Erzeugung von Energie, die einerseits CO2-freier ist als viele anderen, dass sie andererseits auch weniger radioaktive Überreste hinterlässt. Es ist aber die Frage, wann kommt man zu dieser Regulierung und wann hat man den ausreichenden Kenntnisstand, entsprechend zu regulieren? Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir eine neue Regulierung finden in dieser Technologie, dass wir aber letztendlich sicher sein müssen, dass wir nicht womöglich von vornherein überregulieren. Und deswegen ist es doch auch wichtig, die Forschung in diesem Bereich noch weiter voranzubringen, führt aber nicht dran vorbei, dass wir uns über die Frage, wie wir Kernfusion regulieren müssen und sollen, Gedanken machen müssen, um letztendlich auch weiterhin attraktiv zu sein für private Forschung und für private Investitionen in diesem Bereich. Vielen Dank.
Wir kommen nun zu den Gruppen. Dr. Petra Sitte für die Linke.
Ja, besten Dank. Die Union hat zwei Beschlusspunkte. Es geht dort um pragmatische und innovationsfreundliche Rechtsrahmen, sowohl auf Bundesebene als auch auf der Ebene der EU. Das klingt ja schon mal wirklich sehr interessant. Ich wünschte mir ähnliche Anträge in den Bereich erneuerbare Energien, beispielsweise bei Windrädern, auch von der Union, wenn man sich überlegt, wie aufwendig diese Genehmigungsverfahren sind. Mithin sind erneuerbare Energien der eigentliche Gamechanger gewesen und deshalb ist es auch notwendig, dass erneuerbare Energien verlässlich finanziert werden durch den Bundeshaushalt, beispielsweise eben auch tatsächlich durch den Transformationsfonds, denn nur damit werden wir die Klimaziele erreichen. In dem Faktsheet von Leopoldina, Akatec und Union der Deutschen Akademie der Wissenschaften wird noch mal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man mit Fusionsreaktoren in Gestalt von Kraftwerken frühestens nach 2045 rechnet. Nichtsdestotrotz, KMU und Start-ups bearbeiten aktuell spannende technische und technologische Teilfragen und sie sind dadurch durchaus förderwürdig. Insbesondere geht es ja um die Spin-off-Effekte. Aber natürlich wissen wir auch, dass in dem Bereich spekulatives Kapital unterwegs ist. Was aber fehlt, ist eine vorbereitende gesellschaftliche Debatte zu den gesetzlichen Regelungen, die da pragmatisch und innovationsfreundlich sein sollen. Wir brauchen ein gesellschaftliches Zielbild. Wir brauchen eine Diskussion der Zeithorizonte, der Risiken. Wir brauchen eine gesellschaftliche Akzeptanz durch eine transparente Kommunikation. Und insofern bedarf es zudem eines pragmatischen und innovationsfreundlichen Rechtsrahmens auch im Bereich der Lagerung und des Recycling. Diese Punkte fehlen in dem Antrag leider gänzlich.
Danke, dann kommen wir jetzt zu BSW. Ali Al-Dalami.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir sind im Hinblick auf Energieproduktion grundsätzlich technologieoffen. Natürlich wäre es sehr wünschenswert, eine fast unbegrenzte Energie herstellen zu können, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Momentan wird hier das Bild vermittelt, man müsse nur ein paar Jahre auf die Fusionsreaktoren warten und das Energieproblem sei gelöst. Schauen wir den Tatsachen ins Gesicht. Trotz 60-jähriger Forschung wird Kernfusion auf lange Sicht keinen wirtschaftlichen tragbaren Beitrag zur Energieversorgung leisten. Wir täten also gut daran, die bisherigen Forschungsergebnisse als das zu betrachten, was sie tatsächlich sind, wissenschaftlich hochinteressant, aber bisher energiepolitisch kaum relevant. Und angesichts immer klammer werdender Kassen muss auch die Frage gestellt werden, ob es verantwortlich ist, so viel Steuergeld in die Fusionsforschung zu geben. Die Bundesregierung will hier in den nächsten Jahren schließlich mit mehr als 1 Milliarde Euro diesen Bereich stärken. Dabei sollen den Plänen nach Forschung und Aufbau von Fusionszentren in enger Zusammenarbeit mit Start-up-Unternehmen erfolgen. Ich darf daran erinnern, öffentlich-private Partnerschaften haben sich in der Vergangenheit in der Regel immer als nachteilig für die Steuerzahler erwiesen. Und Fusionsforschung, auch das darf nicht unerwähnt bleiben, ist zudem nur ein Nebenprodukt der Waffenentwicklung. Es muss also deutlich werden, dass im Windschatten der Kernfusion keine Dual-Use-Strategie verfolgt wird. Und bei der Kernfusion, das wurde auch schon erwähnt, fällt radioaktiver Müll trotzdem an. Dieser muss dann oder der Beton und Stahl müssen dann mehrere hundert bis tausend Jahre sicher gelagert werden. Insofern ist Kernfusion keinesfalls eine saubere Energiequelle. Der Antrag der Union problematisiert all diese grundsätzlichen Probleme leider nicht. Wir werden dem Antrag nicht zustimmen. Danke.
Danke für die Aussprache. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag auf der Bundestagsdrucksache 20.10.383. Wer stimmt für diesen CDU-CSU-Antrag? Das ist die antragstellende Fraktion und die AfD. Wer stimmt dagegen? Das sind SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und BSW. Wer enthält sich? Das ist die Gruppe Linke. Damit ist der Antrag der CDU-CSU-Fraktion abgelehnt. Wir kommen dann jetzt direkt zum Tagesordnungspunkt 3, zum selben Thema. Ein Antrag der AfD-Fraktion Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung auf der Bundestagsdrucksache 20.10.394. Die antragstellende Fraktion stellt den Antrag vor. Und das ist jetzt Herr Michael Kaufmann für die AfD.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir waren ja gerade beim Thema Fusionsforschung und natürlich braucht man...
Wenn es geht, ein bisschen näher ans Mikro, dann sind Sie besser zu verstehen.
Danke, ja. Danke. Wir waren gerade beim Thema Fusionsforschung und natürlich spielt hier auch der Fachkräftebedarf eine Rolle. Die Kernfusion ist einer der spannendsten Forschungsbereiche der kommenden Jahrzehnte. Wer es da schafft, als erster serienreife Reaktoren zu entwickeln, kann nicht nur wissenschaftliche Erfolge feiern, sondern auch sich auf enorme Gewinne hoffen. Der weltweite Wettlauf um die besten Talente in diesem Bereich ist auf jeden Fall schon im Gange. Deutschland zählt noch zu den führenden Nationen in der Fusionsforschung mit dem Stellarator in Greifswald, der Beteiligung am ITER-Projekt und dem Unternehmen Marvel Fusion haben wir viel Potenzial. Allerdings hat Marvel Fusion kürzlich entschieden, seine Pilotanlage in den USA zu bauen. Der Grund: bessere Forschungsförderung, ein klarer Rechtsrahmen und vor allem mehr Fachkräfte vor Ort. Deutschland hat hier ein großes Problem. Wegen des politischen Ausstiegs aus der Kerntechnik gibt es kaum noch Ausbildungsangebote in diesem Bereich. Nur noch 9 Studiengänge in ganz Deutschland bieten Inhalte zur Kerntechnik an. Für Kernphysiker ist Deutschland daher immer unattraktiver geworden und uns droht der dringend benötigte Nachwuchs auszugehen. Zu glauben, wir könnten die besten Fachkräfte einfach aus dem Ausland anwerben, ist angesichts der starken internationalen Konkurrenz naiv und riskant. Warum sollten Sie auch in ein Land kommen, das alles, was mit Kernenergie zu tun hat, politisch ablehnt? Wenn Deutschland seine Spitzenposition in der Kernfusion halten will, brauchen wir dringend eine neue, gut ausgebildete Generation, nicht nur für die Kernfusion selbst, sondern auch für angrenzende Bereiche wie die Materialforschung und Verfahrenstechnik. Da dieser Nachwuchs nicht von heute auf morgen da sein wird, müssen wir vorübergehend verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anwerben und gleichzeitig die Rahmenbedingungen für die Fusionsforschung in Deutschland attraktiver gestalten. Unser Antrag zielt genau darauf ab. Lassen Sie politische Vorbehalte beiseite und unterstützen Sie uns. Es geht um die Zukunft der Fusionsforschung in Deutschland und unser Anteil an den wirtschaftlichen Chancen dieser Technologie. Danke.
Dann kommen wir jetzt zur SPD-Fraktion. Kollege Holgermann.
Ja, der Kollege muss sagen, ich glaube, Ihre Analyse geht schon fehl. Ja, Deutschland hat sich für einen Atomausstieg entschieden, aber beileibe nicht für den Ausstieg aus der Forschung zu Atomenergie. Sie haben ja schon ein paar der Einrichtungen aufgezählt. Wir beteiligen uns am CERN. Wir haben das DESI, Neutronenquelle in Garching und viele mehr neben Wendelstein. Und all diese Einrichtungen, übrigens viele hundert Teilchenbeschleuniger, nutzen auch Fachkräftepotenzial, das an deutschen Hochschulen ausgebildet wird. Und jetzt kann man natürlich nur nach Kernphysik gucken, aber genau die Kompetenzen, die Sie beschreiben und in Ihrem Antrag benennen, werden eben auch in Physik ausgebildet. Da gibt es mehr als 800 Studiengänge, können Sie sich im Hochschulkompass angucken. Kurz gesagt, es ist eine falsche These, dass wir das beendet haben, sondern wir unterstützen weiter die Grundlagenforschung und die Hochschulen und Länder mit ihrer Ausbildung auch weiterhin den Fachkräftebedarf. Aber erstens braucht es eben junge Leute, die sich dafür interessieren, und junge Leute lassen sich nicht dazu zwingen, sondern müssen begeistert werden. Und wenn im Zuge auch der Energiewende, die sich stärker für erneuerbare Themen interessieren, dann muss man das akzeptieren und vielleicht auch das unterstützen. Zweitens, ich glaube, rein kompetenztechnisch ist Ihr Antrag, geht der fehl, weil wir als Bund nicht dafür verantwortlich sind, die Studienprogramme oder Studiengänge der Hochschule zu konzipieren und in Länderhoheit einzugreifen, sondern das ist schon deren ureigenste Aufgabe. Und hier will ich ausdrücklich warnen. Die politische Steuerung von Fachkräften, die Sie hier vorschlagen, erinnert mich doch sehr an vormalige DDR-Zeiten und ist historisch regelmäßig fehlgegangen. Insbesondere, wenn Sie, wie in Ihrem Antrag formuliert, das für zwei Dekaden verlangen. Ich würde mich mal interessieren, während dieser Bundesrepublik gerade noch Fachkräftebedarfe in 20 Jahren prognostizieren kann. Ich wäre schon froh gewesen, wenn die Bundesländer ihren Lehrerinnen und Lehrerbedarf ausreichend prognostiziert hätten. Vor all diesem Hintergrund halte ich diesen Antrag für überschießend und auch inhaltlich nicht gerechtfertigt und falsch und lehnen wir ihn ab.
Für die CDU-CSU-Fraktion Kollege Thomas Herzombeck.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, mal über das Thema Spitzenfachkräfte in der Wissenschaft zu reden. Und wir haben ja sehr viel über das Thema dieser verschiedenen Chipfabriken in Dresden wie auch in Magdeburg gesprochen. Und bei all den Gesprächen, die ich immer wieder gehört habe, wurde mir ein zentrales Problem beschrieben. Wie kommen wir eigentlich an die internationalen Topspitzenkräfte? Denn um eine Chipfabrik aufzubauen, offensichtlich, haben wir Aufholbedarf bei Technologien. Und immer wieder habe ich die Frage gehört, wenn dann die Frau des Wissenschaftlers oder der Mann der Wissenschaftlerin eine andere Hautfarbe hat und irgendwo zum Bäcker geht und da mit Ressentiments konfrontiert wird, kriegen wir die eigentlich zu uns? Und dieses Klima und diese Ressentiments sind besonders durch die Agitation einer Partei in diesem Raum entstanden, nämlich durch die AfD. Und es ist an Absurdität überhaupt nicht mehr zu überbieten, dass Sie heute auf die Tagesordnung das Thema der Spitzenwissenschaftler setzen. Ja, das größte Problem, was wir haben, ist, Leute zu gewinnen, weil sie Angst vor diesem Klima haben, was Sie aktiv schaffen, was Ihr Parteifreund Björn Höcke die ganze Zeit schafft. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt über so viel Schuss auch ein Stück sprachlos, wie das, was Sie heute beantragen. Und ich will nur sagen, wir werden technologisch nicht mithalten können, wenn wir nicht die Spitzenkräfte bekommen. Der letzte Nobelpreisträger der Max-Planck-Gesellschaft ist Ferenc Krauss, ein Wissenschaftler, der offenkundig kein Bio-Deutscher ist, wo wir stolz drauf sind, dass wir den gewinnen konnten, als Direktor an einem Max-Planck-Institut bei uns zu arbeiten. Wir sehen, wie viele Postdocs bei Max Planck mittlerweile eben aus anderen Staaten, aus anderen Kontinenten, auch aus Afrika kommen. Und das ist doch das, was wir machen müssen. Wir müssen in den Wettbewerb gerade mit den USA einsteigen, um die besten Talente. Und das größte Problem, was wir dabei haben, das sind Sie und das Klima, das Sie schaffen.
Dann kommen wir jetzt zu Laura Kraft für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Ja, lieber Thomas Jatzombek, ich stimme dir ja nicht in so oft zu in so vielen Dingen, aber hier muss ich das durch die Bank weg tun. Also auch danke nochmal für dieses Statement. Und du hast eigentlich schon alles gesagt, was einfach die Unverfrorenheit dieses vorliegenden Antrags letzten Endes betrifft. Weil davon abgesehen, inhaltlich, dass es Ihnen da von der AfD auch völlig egal ist, wo da die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Ebenen letzten Endes liegen. Sie vermischen das alles miteinander. Da geht es dann vom Schulunterricht über die Studiengänge, Landschaft bis hin zur Projektfinanzierung. Da wird einfach drüber und drunter gegangen, völlig egal. Mit einmal möchten Sie gerne Fachkräfte aus dem Ausland anwerben. Dann erinnere ich aber mal an die Debatten zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, die Sie ja regelmäßig führen und wie Sie sich da so von Ihrer ja eigentlich schlimmsten Seite auch zeigen. Und das Klima, was dann hier vorherrscht und was Sie halt auch schüren mit Ihrer Partei, das ist eben nicht gerade dafür geeignet, um Menschen aus dem Ausland auch eben anzuziehen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich schauen, wie wir auch attraktiv sind für Spitzenkräfte. Und dazu gehört nicht nur der eine Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Thomas, sondern dazu gehört es vielleicht auch, wenn man seine Familie mitbringt, dass die dann auch entsprechend Berufschancen hier vor Ort haben oder dass es auch möglich ist, für die Fachkräfte dann für die Kinder einen geeigneten Schulplatz zu bekommen oder eine Kinderbetreuung. Also da haben wir auch strukturelle Schwierigkeiten nach wie vor. Was das inhaltliche Thema zu Fusionsenergie und Fusionsforschung angeht, da kommen Sie im Antrag natürlich auch wieder durcheinander. Für Sie ist dann plötzlich doch wieder Kernenergie dasselbe wie Fusionsenergie. Vorhin in der Debatte war das noch anders. Also was wollen Sie da eigentlich? Und ich verweise da nochmal auch auf die Roadmap zur Fusionsenergie, welche aktuell von der Bundesregierung ausgearbeitet wird. Also wir sind da an dem Thema letzten Endes auch mit dran und Ihren Antrag braucht es dafür ganz sicher nicht.
Für die Gruppe Die Linke, Dr. Petra Sitte. Jetzt ist Frau Sitte dran. Frau Sitte ist dran.
Ja, danke. Also man hat sich tatsächlich ein bisschen verwundert die Augen gerieben, wenn in dem Antrag steht, dass man im Ausland gezielt um Studienanfänger in relevanten Forschungsgebieten werben will, mit attraktiven Stipendien sie ausstatten, und die daran gebunden sind, dass die so geförderten Studierenden nach Abschluss ihrer Studien wenigstens 5 Jahre in deutschen Forschungseinrichtungen tätig werden und dass man uns unverzüglich damit beginnen solle, internationale Spitzenforscher der relevanten Forschungsgebiete gezielt anzuwerben. Das 3 Tage, nachdem die junge Alternative auf ihren Wahlpartys gesungen hat, jetzt geht's ab, wir schieben sie alle ab. Also das muss ich sagen, das muss man drauf haben. Also insofern sollten Sie sich vielleicht mal in Ihren Anträgen mit Ihrer eigenen parteilichen Programmatik auseinandersetzen, die Guten und die Schlechten. Also insofern ist diese, also Chuspa hat vorhin der Kollege gesagt, völlig zu Recht angesprochen. Zu Thomas Jatzombek will ich nur sagen, selbst wenn Intel jetzt nicht kommt, was ja so aussieht, haben wir die Position, das, was jetzt angeschoben worden ist, nämlich im Forschungsbereich an den Hochschulen und Ausbildungsgänge aufzulegen, sowohl an den Hochschulen als auch in der beruflichen Bildung, das sollten wir unbedingt beibehalten. Insofern hat, selbst wenn die 10 Milliarden und damit die Fabrik nicht in absehbare Zeit kommt, dieser Impuls ja doch was Gutes gehabt für die Region, genau da jetzt auch sich darauf zu konzentrieren, dass mehr junge Menschen im Ausbildungsbereich eine Chance haben.
Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und es wurde ja jetzt schon einiges gesagt zur Qualität des Antrages und auch zur, ich sag mal, Sinnhaftigkeit und inneren Logik des Antrages. Und es ist ja wirklich so, wenn man die Überschrift liest, Fachkräfteinitiative für die Fusionsforschung, und dann sieht, welche Fraktion diesen Antrag stellt, dann schaut man mit Neugierde hinein. Und stellt dann Folgendes fest. A, das wurde ja schon gesagt, es ist ein Antrag, der scheinbar gar nicht berücksichtigt, wer letztendlich für Themen zuständig ist. Es ist ein Antrag B, der zeigt, dass man gerne wieder Richtung Zentralverwaltungswirtschaft geht, wo der Staat vorgibt, welche Themen an den Universitäten stattzufinden haben, die Wissenschaftsfreiheit letztendlich wieder gerne zu eigenen Zwecken einschränken möchte. Es ist C, der Fall, dass wirklich mit einer, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Frechheit würde ich es nicht nennen wollen, sondern wirklich mit einer Anmaßung zu sagen, wir wollen internationale Studierende hier anwerben, weil sie gerade für uns praktisch sind, wenn wir sie brauchen. Das Gleiche gilt für Spitzenforscher. Vielleicht sollten Sie mal an die Hochschulen gehen und mit jungen Menschen reden, die aus dem Ausland kommen, jungen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und auch Spitzenleute. Die sagen, es ist eben gut, hier zu forschen. Es sind tolle Rahmenbedingungen. Wir bekommen gute Infrastruktur etc. Und wenn man dann nachfragt, warum habt ihr gezögert oder wisst ihr von jemandem, der kommen möchte und warum die und diejenige Person nicht kommt, dann kommt in der Regel, es ist das Klima, das hier herrscht. Und ich bin mal gespannt, wie unsere Universitäten in Ostdeutschland Chancen haben werden, in Zukunft Spitzenleute anzuwerben, weil das ist das, was man in der Wissenschaftscommunity hört, dass es eine Fremdenfeindlichkeit gibt, dass dann solche Dinge passieren, wie gerade von Kollegin Sitte angesprochen wurde. Das ist wirklich nicht das Klima, mit dem man Internationalisierung vorantreibt, mit dem man unseren Standort hier attraktiv macht für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und deswegen gibt es nur eines, diesen Antrag abzulehnen. Und ich hoffe, dass wir in dieser Einigkeit der anderen Fraktionen und Gruppen auch weiterhin so mit diesen Anträgen umgehen. Vielen Dank.
Und eine Gruppe haben wir noch, das BSW mit Ali Al-Dalami.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der Aussprache zum Antrag der Union habe ich bereits alle relevanten Argumente zu den Problemen und Herausforderungen in Bezug auf Kernfusion und deren Erforschung genannt. Zudem ist es auch fraglich, wie sinnvoll es angesichts der durchgehenden Unterfinanzierung der Hochschulen ist, verhältnismäßig viele Ressourcen in die Errichtung von entsprechenden Lehrstühlen zu geben. Sinnvoll wäre es meines Erachtens, bestehende Energietechnologien umweltfreundlicher und ressourcenschonender zu machen oder die Erforschung von erneuerbaren Energien zu stärken. Und zu Ihrer Forderung, Spitzenforscher, wie Sie gerade gesagt haben, übergangsweise zu bringen. Ich muss sagen, das überrascht mich gar nicht, diese Forderung, auch wenn sie grotesk klingt. Viele rechte Parteien vertreten nämlich genau diese Form des sogenannten Nützlichkeitsrassismus. Nichts anderes ist es. Die kommen, wenn sie sie brauchen, wenn sie sie nicht mehr brauchen, sollen sie dann gehen. Das ist reiner Nützlichkeitsdenken. Das hatten wir alles auch übrigens schon mal in Deutschland. Und deshalb überrascht mich das nicht und spricht genau dafür, was Sie inhaltlich vertreten und wie Sie ticken. Danke.
Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den AfD-Antrag. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Gibt es Enthaltungen? Damit ist der Antrag von der antragstellenden Fraktion befürwortet worden, von allen anderen Fraktionen und Gruppen abgelehnt. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 4. Hier handelt es sich um den Bericht der Bundesregierung über die Umsetzung der Ziele der Bologna-Reform des Bologna-Prozesses von 2021 bis 2024. Für uns eine gute Gelegenheit, über den europäischen Hochschulraum miteinander zu reden, der unzweifelhaft Menschen und Institutionen aus ganz Europa stärkt und zusammenbringt. Die Bologna-Erklärung von 1999 ist die Grundlage für die Schaffung eines europäischen Hochschulraums gewesen, dem mittlerweile 49 Staaten angehören. Ich freue mich auf jeden Fall über die Diskussion und erteile jetzt das Wort dem parlamentarischen Staatssekretär Jens Brandenburg.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. 25 Jahre Bologna-Prozess waren ein echter Treiber für die Weiterentwicklung und für die Internationalisierung des deutschen Hochschulsystems. Regelmäßig vor der Konferenz der Ministerinnen und Minister des europäischen Hochschulraums berichten ja BMBF und Kultusministerkonferenz über den aktuellen Stand der Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses hier in Deutschland. Die letzte Bologna-Ministerkonferenz fand am 29. und 30. Mai in Albanien in Tirana statt. Der Bericht fasst die nationalen Entwicklungen des Bologna-Prozesses im deutschen Hochschulsystem zusammen. Lernen und Lehren, Mobilität, Digitalisierung, lebenslanges Lernen, die Bedeutung der beruflichen Bildung, unterrepräsentierte und benachteiligte Gruppen, Anerkennung und Qualitätssicherung. Zudem gibt der Bericht einen Überblick über wichtige internationale Entwicklungen und auch über aktuelle politische Themen mit Bezug zum europäischen Hochschulraum. Im aktuellen Bericht werden schwerpunktmäßig die Hochschulkooperation in Krisenzeiten und auch die Stärkung der Internationalisierung an deutschen Hochschulen behandelt. Der Berichtszeitraum des nationalen Bologna-Berichts von 2021 bis 2024 war durchaus von mehrfachen Krisen und großen Herausforderungen geprägt. Umso wichtiger sind eine klare Positionierung und auch gemeinsames Handeln bei uns in Deutschland und in Europa insgesamt, denn die Grundwerte des europäischen Hochschulraums die sind für uns nicht verhandelbar. Die Mitgliedstaaten des europäischen Hochschulraums, sie zeigten Einigkeit in ihrer Solidarität mit der Ukraine. Russland und Belarus wurden aus den Gremien des Hochschulraums suspendiert. Die Internationalisierung deutscher Hochschulen, sie ist zentral, um im globalen Wettbewerb zu bestehen und Deutschlands Position unter den führenden Wissenschaftsstandorten weltweit zu behaupten. Hier gibt es Erfreuliches zu berichten, denn Deutschland belegt inzwischen Platz 3, also auch vor Australien inzwischen, unter den beliebtesten Studienstandorten für internationale Studierende. Damit sind wir weltweit das beliebteste nicht englischsprachige Land. Internationalisierung ermöglicht gleichzeitig eine internationale Vernetzung und trägt damit auch zur Umsetzung der Bologna-Ziele bei. Der nationale Bologna-Bericht, er verdeutlicht die Relevanz des Bologna-Prozesses. Deutschland kann durch die Weiterentwicklung des europäischen Hochschulraums schließlich erheblich profitieren. Besonders die MINT-Studiengänge sind bei internationalen Studierenden sehr populär. Das ist ein Gewinn für unsere Hochschullandschaft und auch für unseren Arbeitsmarkt. Wissen und Innovationskraft, das sind unsere entscheidenden Ressourcen. Ein leistungsstarkes, global vernetztes Wissenschaftssystem sichert damit die Zukunft unseres Standorts.
Vielen Dank für diese Einführung zum Bericht. Und wir kommen jetzt in die Aussprache. Die Berichterstattendenrunde beginnt Kollegin Dr. Lina Seitzel für die SPD-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bologna-Bericht beleuchtet die internationalen und nationalen Entwicklungen des europäischen Hochschulraums in einer besonders krisengeprägten Zeit. Und er zeigt, dass es 25 Jahre nach dieser grundlegenden Strukturreform in Deutschland gelungen ist, einen europäischen Hochschulraum und auch einen europäischen Forschungsraum zu etablieren. Insbesondere bei der internationalen Stellung Deutschlands bei ausländischen Studierenden kann sich Deutschland sehen lassen. Es wurde gesagt, Deutschland zählt zu den Top 3 Gastländern für ausländische Studierende, Nummer 1 bei den nicht englischsprachigen Ländern. Über 15% aller eingeschriebenen Studierenden aus dem letzten Wintersemester kommen aus dem Ausland. Das zeigt, dass wir ein attraktiver Bildungs- und Hochschulstandort sind und sollte Ansporn sein, hier weiterzumachen. Es gibt aber auch Verbesserungspotenzial. Das zeigt dieser Bericht sehr deutlich. Insbesondere sind die Abbruchquoten bei ausländischen Studierenden deutlich höher als bei deutschen Studierenden. Es braucht also hier Anstrengungen, um die Situation ausländischer Studierenden in deutschen Hochschulen und in Deutschland generell zu unterstützen. Es liegt hier in unserem großen Interesse, die Fachkräfte von morgen so gut es geht hier zu behalten, also auch bürokratische Erleichterungen oder verbesserte Angebote zu ermöglichen. Und in diesem Rahmen ist auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu sehen, das einen Grundstein dafür sieht, internationale Studierende dauerhaft in Deutschland zu halten und ihnen die Anerkennung von Studienleistung zu erleichtern. Auch die Mobilität deutscher Studierender ist verbesserungsfähig. Die Zielmarke von 20% deutscher Studierende, die ins Ausland gehen, das ist eine europäische Zielquote, ist im Jahr 2020 nicht erreicht worden. Auch hier müssen wir deutliche Wege finden, um den Weg ins Ausland für deutsche Studierende zu unterstützen, weil Auslandserfahrung wichtige Eigenschaften und nicht zuletzt die Sprachkompetenzen erheblich fördern. In dem Sinne möchte ich die Studienfinanzierung noch mal ansprechen. Wir haben hier im Ausschuss schon viel über das BAföG diskutiert. Wir haben das deutlich verbessert mit der letzten Novelle, die wir auch im Ausschuss und dann im Deutschen Bundestag verbessert haben, um die Bedingungen für Studierende insgesamt zu verbessern, aber eben auch das Auslands-BAföG weiter zu unterstützen. Das sind alles spürbare Verbesserungen, aber auf diesem Weg sollten wir weitergehen. Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zur CDU-CSU-Fraktion mit Dr. Inge Gressle.
Ja, besten Dank, Herr Vorsitzender. Herr Staatssekretär, danke für Ihre einleitenden Bemerkungen, die natürlich im krassen Widerspruch zu den Kürzungen bei DAD und Alexander von Humboldt stehen. Also da passt nichts zusammen. Der Bericht ist 6 Monate alt. Wir haben ihn auch schon im Plenum diskutiert. Und ich möchte fragen, ob es denn in der Zwischenzeit, was denn in der Zwischenzeit passiert ist, ob es Aktualisierungen gibt. Und es wäre natürlich auch schön zu erfahren, was in Tirana denn rauskam, welche konkreten Initiativen es geben soll. Apropos konkret, der Bericht verwöhnt uns nicht mit konkreten Angaben. Und es wäre doch schön, wenn wir solche konkreten Angaben hätten, damit wir auch mal sagen könnten, in welche Richtung es geht. Haben wir einen Fortschritt oder haben wir keinen und welcher Fortschritt? Also ich finde, es ist so wahnsinnig viel Luft nach oben. dass ich mich schon frage, mit wie wenig dieses Haus hier ständig zufrieden ist, möchte ich jetzt hier nochmal gesagt haben. Ich möchte dann auch noch eine Reihe von Fragen stellen, obwohl ich mit Fragen hier auch keine so guten Erfahrungen gemacht habe wegen der Qualität der Antworten. Aber Herr Staatssekretär, wer hat denn den Bericht erstellt? Ich frage, weil ich den wortgleichen Bericht auf der Kultusministerkonferenz Homepage gefunden habe, aber nicht als Bericht der Bundesregierung, sondern als namenlosen Bericht. Ist es jetzt ein Umdruck oder ist es, also wer hat wessen Bericht umgedruckt? Das wäre meine Frage. Ansonsten ist es ja durchaus erlaubt. Ich bin schon mal froh, dass wir keine Widersprüche haben zwischen den beiden Ebenen, weil es ja vermischte Zuständigkeiten gibt. Den ersten Erfolg möchte ich durchaus hier auch anerkennen. Den zweiten Punkt, es ist ja im Wesentlichen eine Verfahrensdarlegung in dem Bericht. Also die Frage, die ich schon angeschnitten habe, wo stehen wir eigentlich, das wäre gut, wenn Sie dazu auch was sagen könnten. Ich meine, es gibt so viele wissenschaftliche Methoden, so einen Bericht zu erstellen, damit man auch eine Evaluierung hat. Es gibt Scorecards, es gibt ein Punktesystem, ein Lichtsystem. Also ich kann es wirklich nicht sagen, ob wir jetzt, ob wir vorangekommen sind. Ich habe gesehen, an anderem Ort nicht im Bericht, dass wir bei Architektur 95% Anerkennungsquote von Abschlüssen haben, aber nur 75% bei den Ingenieurwissenschaften. Also da könnte man sich ja auch mal ein paar Gedanken machen, warum das so ist, vor allem bei Ingenieurwissenschaften, wo wir echt auch Nachwuchs brauchen. Bei der Architektur wäre mir das nicht bekannt. Beim dritten Punkt Digitalisierung wäre es vor allem Zeit für harte Maßnahmen der Evaluierung. Also dieser narrative Bericht behauptet einen Fortschritt, der nirgendwo nachgewiesen wird. Und auch da glaube ich, Wissenschaft wäre schön. Transparentes und nachprüfbares Reporting. Also ich würde vor Begeisterung aus den Schuhen fallen, wirklich. Glauben Sie es mir. Ich würde Sie in der Sänfte durch Berlin tragen, wenn ich das noch erleben durfte. Ja, doch, genau. Dann der vierte Punkt.
Herr Jens freut sich schon.
Der vierte Punkt, Kernaktivität der Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung ist total wichtig, um die Gleichwertigkeit von Studium- und Prüfungsleistungen zu haben, damit wir wirklich sicher gehen können, dass die Studienabschlüsse von hier und da gleichwertig sind und dass wir auch sicher gehen können, dass unsere Studienabschlüsse mit anderen gleichwertig sind.
Ich wäre also begeistert, wenn sich auch die Union an die Zeit hält. Ja, auf die Sänfte kommen wir dann später zu.
Genau. Ich bin so gut wie gleich fertig. Ich bin hier Teil der Lösung und nicht Teil des Problems, Herr Vorsitzender. Ich möchte nur sagen, verantwortlich ist verantwortlich sind Politiker, aber auch hier wird die Verantwortung an Arbeitskreise abgeschoben, über deren Wirken wir dann nichts erfahren und über
die Ergebnisse schon gleich gar nichts. Ich muss ja trotzdem auf Gleichbehandlung achten. Dankeschön. Danke. Dann kommen wir jetzt zu Laura Kraft für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja. Also das Zusammenrücken der europäischen Staaten, das ist in dieser angespannten geopolitischen Lage, in der wir gerade sind, das Wichtigste, was wir tun können. Und dazu gehört es auch, dass wir die Mobilität von Studierenden stärken, denn das ist letzten Endes auch ein Garant für den internationalen Austausch. Und der Bericht, der zeigt auch auf, wie wichtig einfach Internationalisierung der Wissenschaft und der Hochschulen ist. Und Kooperationen, die sorgen letzten Endes dafür, dass wir eine stetige Qualitätssicherung haben, dass wir eine verbesserte Mobilität letzten Endes haben. Und ich möchte da auch noch mal darauf hinweisen, dass internationale Erfahrungen auch etwas Schönes für die Studierenden sind, Menschen näher zusammenbringen und natürlich auch noch mal Chancen auf dem Arbeitsmarkt letzten Endes auch verbessern. Und das ist somit auch noch mal ein wichtiger Baustein für mehr kulturelle Offenheit und natürlich auch einen wissenschaftlichen Fortschritt in einer Gesellschaft. Und wir sind attraktiv für internationale Studierende und das hat der Bericht auch noch mal gezeigt. Und wir kommen auch dem Erreichen der Bologna-Ziele immer näher. Also die Zahl der internationalen Studierenden hat sich in 2023, hat da noch mal einen neuen Spitzenwert erreicht. Und das ist auch noch mal höher als vor der Covid-Pandemie. Und die Mobilitätsmöglichkeiten, die werden einfach gerne wahrgenommen, sowohl in Deutschland, aber auch im Ausland letzten Endes. Und da müssen wir jetzt aber trotzdem auch noch mal gucken, wie können wir das noch mal verstetigen, was können wir da auch noch verbessern und dass es da letzten Endes ja auch weitergeht. Erasmus Plus ist auch noch mal so ein Programm, was ich hier noch mal erwähnen möchte, das älteste Bildungsprogramm der Europäischen Union. Und wie viele Menschen da schon Aufenthalte mitmachen konnten, wo sich einfach ganz Neues daraus ergeben hat. Und wir sprechen immer wieder darüber, wie es wichtig ist, auch dass wir Spitzenkräfte auch in der Forschung, in der Wissenschaft
Wissenschaft bekommen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein Baustein davon, dass wir auch Mobilität unter Studierenden erstmal fördern und da auch für eine gewisse Offenheit sorgen und auch nochmal zeigen, wie attraktiv Deutschland letzten Endes auch als Studienstandort ist und vielleicht später auch für die weitere akademische Karriere und darüber hinaus. Danke.
Für die AfD-Fraktion Volker Münz.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Berufsfähigkeit war und ist ein wesentliches Ziel des Bologna-Prozesses. Durch gestufte Abschlüsse von Bachelor und Master sollte schon ein früherer Berufseinstieg schon mit dem Bachelor erreicht werden und möglich sein. Auf das Ziel Berufsfähigkeit geht der Bericht überhaupt nicht ein. Und man muss doch feststellen, dass dieses Ziel nicht hinreichend erreicht worden ist. Unternehmer berichten mir, dass sie für Bachelor-Absolventen kaum Stellen anbieten können. Und einige Unternehmen fragen sogar bei der Bundesagentur an, ob es dafür Berufsqualifizierungen gibt, beziehungsweise ob diese Berufsqualifizierungen mitfinanziert werden können durch die Arbeitsagentur. Und das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Es ist daher dringend eine Erhebung und Analyse des Übergangs von Hochschule in den Beruf nötig. Und hier spielt auch die gestiegene Abbrecherquote hinein. Denn auch hier hatte man sich das Ziel gesetzt, die Abbruchquote zu senken. Und das wurde deutlich verfehlt. Aktuell brechen 28% der Bachelorstudenten das Studium ab. Vor 25 Jahren waren es noch 23% der Studenten. Meine Frage deswegen, liegen Ihnen von der Bundesregierung, Herr Staatssekretär, Daten zur Evaluierung des Ziels Berufsfähigkeit von Hochschulabsolventen vor? Und wie sehen diese aus? Und welche Maßnahmen ergreifen Sie, um das Ziel Berufsfähigkeit besser zu erreichen? Und auch zum Thema Abbrecherquoten heißt es, ja, Sie seien besorgt und seien sich der Problematik bewusst. Es wird eine Maßnahme ergriffen zur Steigerung des Studienerfolgs von internationalen Studenten, die Campus-Initiative Internationale Fachkräfte. Aber auf Maßnahmen zur Steigerung des Studienerfolgs einheimischer Studenten gehen Sie gar nicht ein. Und da ist auch nicht die Rede davon. Warum nicht? Das DZHW bemängelt, dass es keine Erhebung und Analyse der Ursachen des Studienabbruchs gibt und keine Analyse der Gründe für den Anstieg. Wenn Sie nicht wissen, warum die Studenten das Studium abbrechen und was die Gründe für die Steigerung der Abbrecherquoten sind, wie wollen Sie dann überhaupt dagegen steuern? Und wann werden entsprechende Analysen zur Entwicklung der Studienabbrecherquoten vorliegen? Vielen Dank.
Dann kommen wir jetzt zu Stefan Salter für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank für die Vorlage des Berichts. Und wenn man sich zurückerinnert, als der Bologna-Prozess begann vor mehr als zwei Jahrzehnten, dann erinnert man sich sicher auch daran, an diejenigen zumindest, die dabei waren, von Anfang an, dass der Bologna-Prozess nicht nur mit 100% Zustimmung im Hochschulwesen begrüßt wurde und es da auch Skepsis gab im Hinblick zum Beispiel diese gestuften Studiengänge einzuführen, Bachelor, Master im Hinblick auf die gewohnten Diplomstudiengänge. Aber wenn man sich dann letztendlich die Entwicklung anschaut, stellt man fest, dass wir durch diesen Bologna-Prozess einen ganz wichtigen Beitrag erhalten haben für die Internationalisierung an unseren Hochschulen, dass die Mobilität der Studierenden zugenommen hat. Und das trägt ja letztendlich nicht nur dazu bei, dass unsere Arbeitsmärkte früher oder später stärker integriert sind, sondern es trägt auch dazu bei, dass wir letztendlich die interkulturelle Kompetenz unserer Studierenden erhöhen, wenn sie im Ausland sind. Und wer in der Lehre mit internationalen Studiengängen Erfahrung hat, weiß, dass das ein ganz anderes Klima ist, als das in, ich sage jetzt mal, früher der Fall gewesen ist. Das heißt, wir haben hier einen Prozess, der sehr viele Vorteile sowohl für die Studierenden als auch letztendlich für unsere Volkswirtschaft gebracht hat. Dass wir die Quoten noch nicht erreichen, die dort vorgesehen sind,
Ja, das ist schade, da kann man aber etwas dran arbeiten. Da trägt eben auch die Frage dazu bei, wie offen sind wir als Gesellschaft und wie ist unsere Bürokratie, wenn jemand zu uns kommen möchte. Zwei Anmerkungen, weil es auch schon angesprochen wurde zum Thema Digitalisierung auf der einen Seite und zum Thema Qualitätssicherung. Die Digitalisierung, wenn wir uns das anschauen, da hat sich in der Lehre insbesondere durch die Corona-Zeit ein relativ großer Fortschritt ergeben. Also ohne Corona wären wir sicherlich nicht so weit in hybriden Lehrformen, wie wir das jetzt tatsächlich sind. Und das hat letztendlich geöffnet, dass Studierende durchaus kürzere Phasen haben können, wo sie international weg sind vom Campus und letztendlich in Austausch treten können mit ihren Universitäten. Und das sind beide Richtungen. Das muss man ganz klar konstatieren, dass dort ein großer Fortschritt entstanden ist. Die Ursache war natürlich nicht so erfreulich, aber letztendlich das Ergebnis ist da. Und da gilt es auch weiterhin, die Hochschulen, Universitäten, Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Und zweitens, das Thema Qualitätssicherung. Qualitätssicherung bedeutet Akkreditierungsprozesse. Und diese Akkreditierungsprozesse sind für Hochschulen, Universitäten immens aufwendig. Die bekamen sie zusätzlich, ich sage mal, aufs Auge gedrückt. Und da wäre dann doch es auch sinnvoll, wenn wir uns da mal eine Evaluierung überlegen und sehen könnten, wie wir letztendlich die Hochschulen, Universitäten dort besser unterstützen, weil zusätzliche Aufgaben sollten nicht zulasten von Lehre und Forschung gehen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu den Gruppen. Nicole Gohlke für Die Linke.
Ja, wir haben es bei Bologna leider schon auch mit vielen uneingelösten Versprechen zu tun, zum Beispiel mit dem uneingelösten Versprechen auf Mobilität und vor allem auch eine sozial selektive Mobilität. Wir haben Probleme bei der Anerkennung von Hochschulabschlüssen und auch bei der Arbeitssituation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und ich finde, dass der Bericht da schon einiges benennt, aber tatsächlich eigentlich die Lösungen und Vorschläge komplett ausspart. Ein Großteil der Studierenden in Deutschland ist von Erwerbsarbeit abhängig, auch gerade die BAföG-Beziehenden, wo ja die Erwerbsarbeit offenbar mittlerweile sogar regelrecht eingerechnet wird als feste Größe, weil anders ist ja nicht zu erklären, warum die Bundesregierung die Bedarfssätze nicht endlich so ausreichend anhebt, dass eben auch ein vom Nebenerwerb unabhängiges Studieren für wirtschaftlich schwache Studierende möglich würde. Warum erzähle ich das? Weil es genau diese Studierenden sind, die nicht einfach so ins Ausland gehen können. Die Abhängigkeit von der studentischen Lohnarbeit ist eins der größten Hindernisse für einen Auslandsaufenthalt und sogar auch für die, die als studentische Beschäftigte im Wissenschaftsbetrieb arbeiten, aber keine Möglichkeit zur Unterbrechung ihrer Tätigkeit für den Auslandsaufenthalt haben, weil sie von der Verlängerungsoption des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes ausgeschlossen sind und auch bleiben. Und deswegen kann ich nur sagen, die Ampel sollte sich an die Lösung dieser sehr praktischen Fragen machen. Diversität muss bedeuten, endlich für echte Durchlässigkeit und soziale Öffnung zu sorgen. Das BAföG und auch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz gehören anständig reformiert und zu guten Instrumenten gemacht. Lassen Sie hier nicht noch mehr kostbare Zeit vergehen.
Für das BSW, Ali Al-Dalami.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir halten den internationalen Austausch für eine große Errungenschaft, der natürlich gefördert werden sollte. Wir sollten uns aber auch hier ehrlich machen. Die Bologna-Reform hat ihre Ziele größtenteils verfehlt. Die Zahl der ausländischen Studenten, das wurde schon erwähnt, an deutschen Unis ist zwar gestiegen, aber umgekehrt bleibt die Zahl der deutschen Studenten mit Auslandserfahrung hinter dem, was man sich erhofft hatte. Nur rund 17% der Absolventen an der Hochschule hat studienbezogene Auslandserfahrung gesammelt. Dabei hatten Bund und Länder sich in ihrer eigenen Internationalisierungsstrategie 33% vorgenommen. Ein Auslandsaufenthalt ist eben teuer. Wenn Sie also wollen, dass mehr Studenten Erfahrung im Ausland sammeln, müssen Sie endlich die Studienfinanzierung verbessern. Das bedeutet ein Ausbau von BAföG und Mobilitätsstipendien. Bologna hat auch nicht wie erhofft zu schnelleren Studienabschlüssen geführt. Ganz im Gegenteil, die Regelstudienzeit ist eher länger und nicht kürzer geworden. Die Abbruchquote ist nach wie vor hoch und der Bachelor ist leider als erster berufsbefähigender Studienabschluss, wird von vielen Unternehmen, ich sag's mal salopp, nicht für ganz so voll genommen. Und auch aus Kostensicht war die Bologna-Reform keine gute Idee. Es wurde schon erwähnt, das Akkreditierungssystem verschlingt nicht nur Unsummen an Geld, sondern auch noch Zeit und an den sozialen Ungleichheiten und damit verbundenen einschränkenden Chancen für Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten hat sich auch nicht viel geändert. Man kann also zusammenfassend sagen, die Bilanz fällt insgesamt ernüchternd aus. Danke.
Ja, vielen Dank. Wir haben zumindest einzelne rhetorische Fragen wahrgenommen und für die Beantwortung Herr Staatssekretär.
Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die alle rhetorisch waren, aber ich würde die tatsächlich gerne beantworten wollen. Frau, bitte?
Also bei Frau Gressle waren es eindeutig Fachfragen und ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Auf die Sänfte kommen wir später zurück. Aber die erste Frage, wenn ich es richtig notiert habe, war nochmal nach den konkreten Initiativen beziehungsweise auch seitens der AfD in eine ähnliche Richtung nochmal gefragt nach konkreten Maßnahmen in dem Zusammenhang. Die Zeit reicht heute nicht, alle kleinteiligen Initiativen aufzuzählen, aber ich möchte zwei herausheben. Das eine ist die Campus-Initiative, die ja in diesem Jahr startet mit dem DAAD in der Umsetzung bis 2028 insgesamt 120 Millionen Euro, die dafür zur Verfügung stehen. Und da geht es ja konkret um genau die Punkte, die eben in der Diskussion eine Rolle gespielt haben, die Sie angesprochen haben, also eine Unterstützung der internationalen Studierenden sowohl in den verschiedenen Phasen des Studiums, also Stichwort auch Verlauf und Abbruch und solche Fragen, die damit zusammenhängen, als auch letztlich die Frage des Übergangs in den deutschen Arbeitsmarkt. Denn wir haben natürlich auch ein nationales Interesse daran, dass ein größerer Anteil derjenigen, die bei uns einmal übrigens hierzulande ja im Regelfall an öffentlichen Hochschulen dann auch gebührenfrei, ich weiß, gibt es Unterschiede, war ja noch mal anders als woanders, aber oftmals gebührenfrei studieren, dass die dann auch möglichst zu einem höheren Anteil dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das sind Themen, die wir also mit dieser konkreten, umfassenden Maßnahme mit angehen. Und zweitens möchte ich nennen die Internationalisierungsstrategie, die wir vor wenigen Monaten ja vorgestellt haben. Das ist eine Strategie des BMBF gemeinsam mit den Wissenschaftsministerien der Länder, auch da noch mal mit einer ganzen Reihe an konkreten Maßnahmen unterlegt. Ein Großteil dieser Maßnahmen, die genau auf diese Befunde auch des Bologna-Berichts mit einzahlt. Frau Kollegin Gressler hat dann noch mal angesprochen, die Kürzung beim DAAD. Da möchte ich unterscheiden, wurde ja auch in der Öffentlichkeit groß berichtet. Das bezieht sich auf die Kürzungen, die im Haushalt des Auswärtigen Amts zu finden sind. Die Mittel, die wir eingestellt haben, die sind im Wesentlichen auf einem Level. Da gibt es eine kleine Abweichung, die lässt sich aber wesentlich erklären dadurch, dass wir im vergangenen Jahr einen Auftrag des Haushaltsausschusses hatten, konkret zur Unterstützung der Modernisierung der Medizinerausbildung. Das kam durch den Haushaltsausschuss dazu. Diese Zuständigkeit, das wird auch so weitergeführt, aber bei uns im Haus dann künftig in der Abteilung 6 für die Lebenswissenschaften, konkret im Referat 613. Und das heißt, dass diese Mittel dann im jetzt vorliegenden Haushaltsentwurf für 25 weiterhin in unserem Etat vorliegen, aber jetzt in einem anderen Titel, also nicht mehr im DAAD-Titel, unter dem Strich bei uns im Wesentlichen konstant gehalten. Die Mittel, die Kürzungen sind beim Auswärtigen Amt, wird sicher auch dort eine Rolle im parlamentarischen Verfahren in der Diskussion führen. Ja, Sie haben zu Recht noch mal darauf hingewiesen, dass der Bericht bei der KMK wortgleich zu finden ist. Ich kann das vielleicht aufklären. Es liegt nicht daran, dass wie in der Schule der eine beim anderen abgeschrieben hat, sondern dass das ein gemeinsamer Bericht ist, der also mühsam bis aufs letzte Komma, auch bis ins letzte Detail miteinander. Ja, das ist Teamarbeit. Auch das gibt es manchmal im Schulunterricht, in der Gruppenarbeit. Wir arbeiten da mit den Ländern, die ja für die Hochschulen zuständig sind, eng zusammen und insofern aus guten Gründen. Ich glaube, es wäre eher irritierend, wenn wir auf Bundesebene andere Dinge berichten würden als die Länder auf ihrer Ebene, denn letztendlich ist das ja eine gemeinsame Aufgabe. Also das Missverständnis hoffentlich aufgeklärt. Was ich eher als rhetorische Frage wahrgenommen habe, war die Frage nach keinem Fortschritt. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass sowohl im Bericht ja einiges drinsteht. Ich habe mich sehr gefreut, wirklich, dass Deutschland mittlerweile der drittbeliebteste Zielstandort für internationale Studierende ist, dass die Zahlen da auch nach der Pandemie wieder deutlich angezogen sind. Fairerweise, auch das will ich anerkennen, das ist ja eine Leistung, die über viele Legislaturperioden hinweg auch ein Trend mit zu verzeichnen ist, vieles auch an den Hochschulen DAAD und Co. mit geleistet haben. Das finde ich durchaus sehr erfreulich. Einige andere Dinge mit dabei. Ich habe selbst in Tirana an der eben genannten Bologna-Konferenz teilgenommen. Da haben wir im gesamten europäischen Hochschulraum eher ein Umsetzungsdefizit als ein Wir-brauchen-neue-Regeln-Defizit. Da kann ich vermelden, es gab da viele Grafiken, wo dann in roten oder grünen Farben die Umsetzungsstände nochmal angezeigt wurden. Es hat doch sehr gut getan zu sehen, dass Deutschland eigentlich quer durch die Bank immer im hochgrünen Bereich da unterwegs war. Also in der Umsetzung sind wir auch im Vergleich zu anderen Ländern im europäischen Hochschulraum wirklich sehr, sehr weit vorne, was diese Kriterien angeht. Also insofern sehe ich da durchaus große Fortschritte, wenngleich wir natürlich noch Aufgaben vor uns haben, siehe Internationalisierungsstrategie. Sie haben dann zu Recht nochmal die Frage angesprochen, wo stehen wir bzw. wie messen wir das und Indikatorik. Das teile ich, dieses Anliegen, beziehungsweise auch die Ministerin, wir als BMBF teilen das ausdrücklich. Deshalb kann ich als Zwischenerfolg schon mal vermelden, dass ja im Rahmen der Internationalisierungsstrategie mit den Wissenschaftsministerien der Länder erstmals ein deutlich, deutlich indikatorenbasierter Ansatz gefunden wurde, also sowohl auf Maßnahmenebene. Ich empfehle da wirklich, sich die Details der Anlagen da mal anzuschauen, sehr viel konkreter hinterlegt wurde, als wir auch anders als die Vorgängerstrategie, ist ja nicht die erste, sondern im Prinzip nochmal ein Update, diesmal tatsächlich es gelungen ist, mit den Ländern konkrete Indikatoren zu vereinbaren. Ich mache keinen Hehl daraus, dass wir BMBF-seitig gerne noch mehr und konkretere Indikatoren gerne da drin gehabt hätten. Also unsere Fantasie war da noch mal ein bisschen größer. Aber wir brauchen ja eine Einstimmigkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam bei den Wissenschaftsministerien der Länder, auch da haben Sie ja jetzt, was die Parteifarben angeht, häufig direkteren Zugang, als wir das derzeit haben, wenn wir gemeinsam dafür werben können, dass auch bei der nächsten Strategie eine noch größere Bereitschaft dafür da ist. Es ist dezidiert nicht an der Bundesseite gescheitert, dann noch detaillierter zu werden. Aber es ist erfreulich und das freut mich wirklich mit den Ländern gemeinsam, dass wir genau in diese Richtung schon mal Fortschritte gegenüber der Vorgängerstrategie erzielen konnten. Also ich freue mich auf die Sänfte in dem Sinne. Zum Studienerfolg bzw. Abbruchquote, das war noch die letzte offene Frage, wenn ich es richtig sehe, seitens der AfD. Sie haben bemängelt, da gäbe es ja keine Studien und zu wenige Einblicke. Den Eindruck kann ich dezidiert nicht teilen. Es gibt eine ganze Reihe an Studien, im Wesentlichen auch oftmals durch das BMBF finanziert. Ich würde vorschlagen, bevor ich jetzt hier lange Urls vorlese, dass wir das im Nachgang auch einfach mal in einer kurzen E-Mail noch mal zur Verfügung stellen. Die Umsetzung natürlich ist dann oftmals eher Fragen auch der Hochschulautonomie. Wir definieren ja jetzt nicht die Curricula auf Bundesebene, aus guten Gründen machen wir das nicht und solche Themen. Aber die Studienlage, da ist durchaus einiges vorhanden, das stellen wir gerne zur Verfügung.
Ja, vielen Dank, Herr Staatssekretär. Politisch kurz zusammengefasst, bei Bologna noch nicht alles im grünen Bereich. Formal kann ich nur feststellen, dass wir den Bericht natürlich zur Kenntnis genommen haben und die Beratung hiermit abgeschlossen. Wir kommen damit jetzt zum nächsten Themensprung in unserer Ausschusssitzung und damit zum Tagesordnungspunkt 5. Hier geht es um den Bundesbericht Forschung und Innovation 2024 und die dazugehörige Unterrichtung durch die Bundesregierung auf der Bundestagsdrucksache 20.11.560. Der Bundesbericht für Forschung und Innovation erscheint bekanntlich alle zwei Jahre und ist seit 1963 das Standardwerk zur Forschung und Innovationspolitik in Deutschland. Der Bericht 2024 wurde uns von Professor Kanter mit seiner gesamten Kommission in der Ausschusssitzung am 13. März vorgestellt. Und heute soll er abschließend hier beraten werden, weil sich ja auch politisch-parlamentarisch seitdem einiges getan hat. Der BFI stellt die Aktivitäten, aktuellen Strukturen und Prioritäten des Bundes und der Länder zur Forschung und Innovation dar und dient damit auch als wichtige Grundlage eben für unsere parlamentarischen Entscheidungen. Die Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung betrugen im Jahr 2022 121,4 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 15 Milliarden zum letzten Berichtsjahr entsprach und damit die höchsten jemals gemessenen Ausgaben. F&E-Quote liegt damit bei 3,13% des Bruttoinlandsproduktes. Und ich glaube, dass wir uns fraktionsübergreifend einig darüber sind, dass es für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von großer Bedeutung ist, dass wir das 3,5%-Ziel hier weiter miteinander anstreben mit den öffentlichen und auch den privaten F&E-Investitionen. Und damit übergebe ich zur inhaltlichen Einführung dem parlamentarischen Staatssekretär Jens Brandenburg das Wort.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen alle, Innovationen sind essentiell für Wertschöpfung, für Wachstum und Wohlstand. Hiermit beschäftigt sich auch der diesjährige Bundesbericht Forschung und Innovation, der im Mai diesen Jahres vom Kabinett beschlossen wurde. Wir arbeiten weiterhin daran, 3,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung in Forschung und Entwicklung zu investieren. Dieses Ziel verfolgen wir auch konsequent mit der Umsetzung der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation. Derzeit liegt die F&E-Quote in Deutschland bei über 3% und damit in der EU weit vorne. Laut BUFI also dem Bericht, steigerte die Wirtschaft ihre F&E-Ausgaben 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 8%, ein wichtiger Schritt zum Erreichen eben dieses 3,5%-Ziels. Wir setzen mit dem Wachstumschancengesetz noch größere Anreize, weiter in Forschung und Entwicklung zu investieren. Durch die Ausweitung der Forschungszulage als ein wesentlicher Bestandteil des Gesetzes wird unter anderem der Fördersatz für KMU um 10 Prozentpunkte auf maximal 35% erhöht, die Bemessungsgrundlage von 4 auf 10 Millionen Euro angehoben und die Förderung auf Sachkosten ausgeweitet. Im Rahmen der Wachstumsinitiative möchte die Bundesregierung die Bemessungsgrundlage nochmals auf dann 12 Millionen Euro erhöhen. Damit enthält das Wachstumschancengesetz die größte Forschungsfördermaßnahme seit Einführung der Forschungszulage. Fast 1 Milliarde Euro wird zusätzlich bereitgestellt, um Unternehmen Anreize für zusätzliche Investitionen in Forschung und Innovation zu geben und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit und damit unser aller Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der BUFI informiert umfassend über die Aktivitäten der Bundesregierung und die gemeinsamen Investitionen von Staat und Hochschulen in Forschung und Entwicklung. Er liefert außerdem Daten und Fakten zu den wichtigsten Messgrößen und, wir haben eben darüber gesprochen, Indikatoren im Forschungs- und Innovationsbereich, wie zum Beispiel Investitionen in F&E, Publikations- und auch Patentzahlen. Die Zahlen stimmen zuversichtlich. 2022 waren rund 785.000 Personen in Vollzeitäquivalenten in Forschung und Entwicklung beschäftigt. So viele wie nie zuvor. Der Wissenschafts- und Forschungsstandort Deutschland gewinnt auch international an Attraktivität. An den 4 größten außeruniversitären Forschungseinrichtungen hat sich die Zahl angestellter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ausländischer Staatsbürgerschaft seit 2011 mehr als verdoppelt. Aufgrund der multiplen Krisen und der Transformationsprozesse braucht es dennoch weiterhin mehr Bemühungen im Bereich Forschung und Innovation. Wir müssen aktuelle und neue Innovationen, gerade in den Schlüsseltechnologien oder im Bereich künstliche Intelligenz, aktiv mitgestalten, um noch attraktiver für ausländische Talente zu werden. Mit der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation setzt die Bundesregierung dafür den F&I-politischen Rahmen, um mit Forschung und Innovation Lösungsansätze für die großen Herausforderungen unserer Zeit voranzutreiben und die Innovationskraft Deutschlands zu stärken. Mit der Umsetzung der Missionen fördert die Bundesregierung ausdrücklich einen agilen Politikstil, der Ressortgrenzen überwindet und eine koordinierte und gemeinsame Politik ermöglicht. Der BUFI greift die Zukunftsstrategie als Dachstrategie der Bundesregierung für F&I konsequent auf. Sowohl die Weiterentwicklung der F&I-politischen Querschnittsthemen als auch die Umsetzung der 6 Missionen der Zukunftsstrategie spielen hier eine prominente Rolle. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unseres Förderinstrumentariums zur Stärkung der Innovationskraft Deutschlands. Sei es durch die Agentur für Sprunginnovation, die im Aufbau befindliche Deutsche Agentur für Transfer und Innovation oder auch die Stärkung des Reallabore-Ansatzes. Als zentraler Bericht zu Forschung und Innovation der Bundesregierung stellt der BUFI all diese Ziele und Entwicklungen umfassend zusammen.
Vielen Dank für die Einführung. Dann kommen wir jetzt zur Aussprache über den Bericht. Und wir starten mit Holger Mann für die SPD.
Danke nochmal für das Wort an Herrn Vorsitzenden. Wir haben ja den BUFI schon diskutiert, auch im Plenum schon. Deswegen ist es ein bisschen müßig und wahrscheinlich redundant. Aber tatsächlich gibt er als kleine Leistungsschau dessen, was da im Bereich Forschung und Innovation passiert, sehr, sehr gute Indikatoren. Und die sind auch sehr erfreulich. Zu den Ausgaben im Bereich ist ja schon was gesagt worden. Zu den Steigerungen plus 15 Milliarden oder 7,3% kann sich sehen lassen. Ich will nur dennoch auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das liegt vor allen Dingen an der Steigerung der staatlichen Ausgaben. Und es bleibt, glaube ich, weiterhin eine Herausforderung, die deutsche Wirtschaft und Industrie davon zu überzeugen, dass Investitionen in Innovation gute Innovationen sind. Wir haben das jetzt als Bundesregierung und Ampelkoalition nochmal mit der Verbesserung der steuerlichen Forschungsförderung und gerade auch schon dem angesprochenen Paket durch den Staatssekretär. Aber ich will schon noch mal der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass dem auch was folgt auf der anderen Seite, weil alleine kriegen wir das nicht hin. Ich will auch noch mal hervorheben, gerade weil wir die Diskussion vorhin hatten, dass nicht zuletzt auch Personalaufwuchs im Forschungsbereich daran liegt, dass wir hochattraktiv für internationale Fach- und Spitzenkräfte sind. Das war auch nicht immer so. Das hatte auch einen Knick, den man auch in den Statistiken des Berichts sieht, nämlich durch die Covid-Pandemie. Aber davon haben wir wir uns erholt. Und wir haben erfreulicherweise seit vielen, vielen Jahren wieder mal einen positiven Wanderungssaldo, insbesondere bei den Forschenden, die publizieren, die man ja häufig mit den Spitzenwissenschaftlern gleichsetzt. Und das ist doch eine gute Entwicklung, die wir weiter gemeinsam stärken sollten, zumindest die Fraktionen, die sich diesem Projekt ernsthaft verschreiben. Und das Dritte, was ich noch hervorheben will, auch mit Blick auf die Zeit hier, im Rahmen bleiben. Unser Innovationsökosystem hat weitere, nicht nur Kinder bekommen, sondern weitere Impulse. Ganz, ganz deutlich wird hervorgehoben, dass die neuen Agenturen mit Sprint und zukünftig auch DATI da einen Beitrag leisten. Die steuerliche Forschungsförderung hatte ich schon benannt und auch gewürdigt. Und glaube, auch das wird positive Neben- und Haupteffekte zeitigen. Eines will ich noch feststellen, gerade weil die Rahmung des Berichtes auch durch die Ministerin so stark auf globale Krisen und Herausforderungen für Sicherheit und auch inneren Zusammenhalt eingeht, bin ich mir nicht so sicher, ob wir bei dem Thema Förderung der gesellschaftlichen Resilienz, Vielfalt und Zusammenhalt an jeder Stelle im Haushalt dem nachkommen, sei es bei Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, Wissenschaftskommunikation, sozialer Innovation oder Friedens- und Konfliktforschung. Und deswegen empfehle ich uns allen, nochmal dieses Kapitel zu lesen, bevor wir in die Haushaltsberatung gehen. Es könnte sich lohnen und auszahlen. Dankeschön.
Dankeschön. Dann kommen wir zu Thomas Jatzombek für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mal etwas grundsätzlicher ans Werk gehen und mal die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Aufgabe in der Forschungspolitik? Ich glaube, wenn man hier diese 450 Seiten sich mal anguckt, stellt sich die Frage ziemlich deutlich. Wir haben Wissenschaftsfreiheit, wir haben Hochschulautonomie, hier wird sehr viel über private Investitionen geredet, das sind Unternehmensentscheidungen, also was ist eigentlich unsere Aufgabe? Wollen wir hier steuern und wenn ja, was und wie oder Anreize schaffen? Ich bin mit dem, was wir hier so tun, nicht immer ganz glücklich. Ich will das mal so sagen. Also ich reflektiere mal auf ein Gespräch mit einer hochrangigen Mitarbeiterin des Ministeriums, wo ich über die Frage von einem Biotech-Fund gesprochen habe und bekam als Reflex sofort zurück, dafür haben wir kein Förderprogramm. Die gesamte Logik ist mein Eindruck, besteht darin, haben wir ein Förderprogramm, ja oder nein? 28.000 Stück. Ist das wirklich die Freiheit, die wir unseren Forscherinnen und Forschern geben wollen und müssen? Ist das so, dass heute jemand, der an der Hochschule eine interessante Idee hat, dazu eine Promotion schreibt oder auch weiter danach forscht im Tenure-Track, dass man die Idee verfolgen kann oder muss man sich ein Förderprogramm suchen? Ich stelle mal diese Fragen, weil wir uns die gerade stellen. Denn es ist immer ein guter Zeitpunkt, so ein Jahr von der Wahl mal zu überlegen, wo will man hier eigentlich hinmarschieren. Und mein Eindruck ist, dass wir hier total übersteuern an vielen Stellen. Diese Zukunftsstrategie, die hat insgesamt 188 Ziele. Wer will denn 188 Ziele erreichen? Das ist ja, es gibt ja, Monitoren kann man schon gar nicht. Wir haben dazu im April eine kleine Anfrage gestellt und die Datenbasis jedenfalls für die Umsetzung dieser Zukunftsstrategie ist ziemlich dünn. Vieles ist gar nicht richtig messbar und mit KPIs versehen. In diesem Bericht, eines der vielleicht besten Programme, was wir gemacht haben, war bei Trägerraketen Aufträge zu verleihen. Warum? Weil wir ein Vielfaches an privatem Kapital gehebelt haben. Sie finden das hier in diesem Bericht auf, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Seite irgendwo 324. Das wurde überhaupt nicht verstanden, weil es gar nicht entsprechend abgebildet ist. Die Kollegin Grässler hat ja dazu im Plenum gesprochen und hat ja auch die Frage gestellt, ob man diesen Hauptband eigentlich braucht. Also der Datenband ist ja hier das Entscheidende. Und wenn wir über Bürokratievereinfachung reden, möchte ich mal die Frage stellen, auch wenn es diesen Bericht seit 1963 gibt, ob wir den eigentlich in der Form so brauchen, jedenfalls diesen Hauptband. Denn wir haben ja auch noch diesen Bericht, dann haben wir das EFI-Gutachten, den Umsetzungsbericht zur Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, das Zukunftsforum und den beim Bundeskanzler angesiedelten Zukunftsrat. Und das ist nur das, was wir auf die Schnelle noch gefunden haben. Es gibt ja noch mehr Beratungsgremien. Ich glaube, wir müssen dringend mal Dinge konsolidieren, statt ständig was Neues aufzubauen. Wir haben jetzt eine Sprungagentur. An der muss immer noch weiter gearbeitet werden. Wir haben eine Cyberagentur, die notleidet. Jetzt haben wir noch diese DATI-Agentur, die nicht aus den Pötten kommt. Also ich glaube, wir müssen mal versuchen, ein paar Dinge zu konsolidieren, zu vereinfachen. Und dafür kann das hier auch eine entsprechende Grundlage sein. Der Datenband ist klasse, aber brauchen wir wirklich diese fast 500 Seiten Werbeprospekt? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Laura Kraft für Bündnis 90 Die Grünen.
Also in Deutschland haben wir jetzt so viel in Forschung, Innovation investiert wie noch nie zuvor. Und das ist auch richtig gut, denn jeder Cent, der in Forschung, Innovation fließt, ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, das ist gut angelegtes Geld. Und wir wollen ja auch einen starken Innovations- und Technologiestandort in Deutschland haben und den auch sichern. Er sichert unsere Souveränität und es gibt uns die nötigsten Instrumente für die ganz großen Herausforderungen, also zum Beispiel auch Klima etc. Und es sind jetzt hier schon verschiedene Aspekte erwähnt worden. Ich möchte die Sprint nochmal erwähnen mit dem Sprint-Freiheitsgesetz und der Ausweitung der Forschungszulage. Im Wachstumschancengesetz, da haben wir deutlich mehr Freiräume geschaffen und es gehen aktuell mit den Start-up-Factories, das wichtige Thema der Ausgründung, das gehen wir damit auch nochmal an. Und es ist ja auch richtig, dass Forschung und Innovation Freiräume braucht und dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Beinfreiheit brauchen bei dem, was sie machen wollen. Und wir als Politik sollten ihnen da die entsprechenden Rahmenbedingungen letzten Endes schaffen, damit sie ihre Ideen gut umsetzen können. Und die DATI, die verspricht ganz neue Impulse, um Forschung und Transfer zusammenzubringen. Da haben wir in Deutschland bisher noch eine Lücke gehabt. Und die Arbeit dazu hat in den DATI Innovation Communities schon längst begonnen. Und wichtig ist aber auch, dass die Empfehlungen der Gründungskommission zum Aufbau der DATI nun zeitnah umgesetzt werden und die DATI umso mehr an Fahrt aufnehmen kann. Und mit der Zukunftsstrategie, die wurde eben auch schon erwähnt, bestreiten wir eben neue Pfade von der ganzheitlichen, von der koordinierten und von der missionsorientierten Forschung und Innovationspolitik. Und es zeigt sich, dass der Strukturaufbau für das ressortübergreifende Arbeiten nicht nur einfach, aber auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, um für einen echten Mehrwert zu sorgen. Und das gilt es doch dann letzten Endes aufzubauen und die ressortübergreifende Zusammenarbeit hier an der Stelle nochmal weiterzuentwickeln. Wir haben aber noch einiges vor, auch in dieser Koalition. Zum Beispiel müssen wir einfach dafür sorgen, dass es bessere Bedingungen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt. Deswegen habe ich das Bund-Länder-Programm für den Ausbau von Dauerstellen vorhin auch schon mal in der Haushaltsdebatte erwähnt und möchte mich darauf noch mal fokussieren. Dazu gehört aber auch Rahmenbedingungen für gutes Arbeiten zu schaffen, also sprich das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das Forschungsdatengesetz, um Daten als Treiber von Innovation besser zugänglich machen zu können und die Roadmap für Forschungsinfrastrukturen, um die Grundlagenforschung auch nochmal dazu zu bringen, die Technologien zu erforschen, von denen wir heute noch gar nicht wissen, wofür wir sie denn eigentlich auch mal brauchen werden. Das sind alles nochmal wichtige Aspekte, damit wir uns hier in Deutschland auch weiterhin mit Forschung und Innovation gut aufstellen und dass wir da auch nochmal weiter dran arbeiten. Danke.
Danke, wir kommen dann zur AfD mit Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Heute haben wir den Bundesbericht Forschung und Innovation 2024 zur Kenntnisnahme. Beim Kenntnisnehmen stellen wir fest, 2 Jahre Stillstand, 2 Jahre voller Ankündigungen ohne Ergebnisse, 2 Jahre leere Versprechungen über die DATI und 150 Millionen Euro für schöne Worte und ein paar kleine Pilotprojekte. 2 Jahre, in denen unser Bildungssystem vom Kindergarten bis zur Universität weiter vernachlässigt wurde. 2 Jahre, in denen der Forschungsetat inflationsbereinigt gesunken ist. 2 Jahre, in denen Steuergelder für ideologisch geprägte Projekte verschwendet wurden unter Schlagworten wie Klima, Nachhaltigkeit und Vielfalt, die von dieser Regierung ständig betont werden. Im Ranking der Wettbewerbsfähigkeit ist Deutschland in den letzten 10 Jahren von Platz 6 auf Platz 24 durchgereicht wurden. Das spiegelt auch den Inhalt des Berichts wider. Sie behaupten, dass Vielfalt die Forschung stärkt und die Innovationskraft Deutschlands fördert. Forschung soll nach Ihrer Vorstellung gesamtgesellschaftliche Transformationsprozesse unterstützen. Dabei orientieren Sie sich sklavisch an der UN-Agenda 2030 in einer Weise, die keine andere Industrienation praktiziert. Doch bringt das unser Land wirklich voran? Im Gegenteil, es kostet viel Geld und schwächt uns, weil wir in vielen Bereichen den Anschluss verlieren. Glauben Sie ernsthaft, dass ein angesehener Wissenschaftler nach Deutschland kommt, weil unsere Unis so bunt sind? Deutschland braucht einen Neustart, vor allem im Bereich Forschung und Innovation. Hier werden die Voraussetzungen für unseren zukünftigen Wohlstand geschaffen. Dabei müssen wir uns auf Forschung konzentrieren, die wirtschaftlich relevant ist. Für ideologisch motivierte Projekte ist kein Geld mehr da. Das ist das Ergebnis der Regierungspolitik des industriellen Rückschritts.
Insgesamt ist dieser Bericht ein Armutszeugnis. Ihre bisherige Arbeit hat unsere Probleme nicht gelöst, sondern verschärft. Sie haben kein Gespür für die drängenden Herausforderungen und auch keine passenden Lösungen. Wir können diesen Bericht daher nur mit Frustration und Ärger zur Kenntnis nehmen. Danke.
Dann kommen wir jetzt zu Dr. Stefan Seiter für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank für die Vorlage des Berichts. Es ist ja schön, dass sich in dieser Debatte wieder ein paar Dinge zeigen. Schön, dass die Union zur Selbstreflexion dann neigt. Das mag vielleicht sein, aber es ist ja schon mal gut, dass ihr da auf die Idee gekommen seid, sich mal Richtung Zero-Based Budgeting zu bewegen, nämlich dass wir wirklich uns überlegen, was bringt letztendlich das, was wir da tun. Und da ist sicherlich einiges, was wir in den Strukturen uns mal anschauen und diskutieren sollten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich bemerkenswert, dass wir eine so hohe Ausgaben haben in unserer Volkswirtschaft, sei es Staat, sei es mit den Privaten, für Forschung und Entwicklung, weil Forschung und Entwicklung sind eben Voraussetzung einerseits zur Bewältigung der Herausforderungen, die von manchen hier im Raum, alle wissen, wen ich meine, geleugnet werden, dass sie überhaupt existieren, diese Herausforderungen. Da ist Forschung und Entwicklung relevant. Es ist aber auch relevant, dass wir den Strukturwandel, der in unserer Volkswirtschaft ansteht, bewältigen können. Und einzelne unternehmerische Fehlentscheidungen, die eben jetzt ihre Auswirkungen zeigen, zeigen, dass es eben wichtig ist, dass wir auch die private Forschung und Entwicklung voranbringen und dass wir aber letztendlich dann auch über den Erfolg von Forschung und Entwicklung ein Erfolgsmaß brauchen, ein Kriterium brauchen. Und es ist eben in einer sozialen Marktwirtschaft letztendlich das marktliche Bewähren, dass sich eine Neuerung durchsetzt, weil dann wird es erst zu einer Innovation. Was will ich damit sagen? Es geht darum, dass wir zusätzlich zu dem, was bisher passiert, wir mehr Rahmenbedingungen, bessere Rahmenbedingungen brauchen für die Unternehmen, dass sie selbst Forschung und Entwicklung voranbringen. Wir müssen ihnen die Möglichkeiten erweitern. Das ist geschehen jetzt in einem ersten Schritt durch die Ausdehnung der Forschungszulage. Und diese Forschungszulage hat eben den Vorteil, dass sie eben nicht themenspezifisch unterwegs ist, sondern dass sie den Unternehmen die Freiheit lässt, zu entscheiden, über was sie forschen. Und das sollten wir berücksichtigen, dass wir sagen, wir lassen die Forschung dort, wo wir sehen, dass die Kompetenz da ist. Das ist in den wissenschaftlichen Einrichtungen, das ist aber auch bei den Unternehmen. Und es sollte uns doch wichtig sein, dass wir insgesamt die Forschungsausgaben erhöhen, weil nur durch neue Produkte, neue Prozesse werden wir einerseits den Klimawandel bzw. die Folgen davon in den Griff bekommen. Und auf der anderen Seite wird es die Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung sein. Und es trägt auch dabei zur nationalen Sicherheit und zur technologischen Souveränität. Vielen Dank.
Danke, dann kommen wir zu den Gruppen. Petra Sitte für Die Linke.
Ja, besten Dank. Herr Jatombek hat gemeint, etwas grundsätzlicher werden zu wollen. Da kann ich mich nur anschließen, aber nicht in der Weise, wie es Herr Jatombek verfolgt, sondern mit Blick auf die verengte Sicht, dass die Herausforderung des Klimawandels und der damit verbundenen notwendigen Transformationen vor allem mit technisch-technologischen Entwicklungen zu bestehen sind. Und damit verbunden ist die Fehlannahme, dass sich das Wachstumsmodell ohne systemische Veränderungen bewältigen ließe oder erhalten ließe. Und wir vertreten die Position, dass statt des alten Wachstums- und Wohlstandsmodells der Nachkriegsjahrzehnte jetzt Lebens- und Beschäftigungsperspektiven an sozialen und an ökologischen Erfordernissen ausrichten müssen. Wir haben gerade gestern über die Ausweitung des Innovationsverständnisses gesprochen, indem wir uns auseinandergesetzt haben mit den Möglichkeiten sozialer Innovation. Das heißt also konkret, in der Forschungspolitik muss sich da in der Balance etwas ändern. Und mit Blick auf das von Herrn Jatombek angesprochene Fördermodell der Projektförderung, ja, das ist zu kritisieren, weil die Förderung von Projekten im Grunde genommen, so wie von der Ministerin selbst angesagt, vor allem nach schnellem Impact sich ausrichtet. Aber viele Forschungsthemen haben tatsächlich zivilisatorische Bedeutung und bräuchten verlässliche Förderungen. Das hieße weniger Projektförderung, mehr auskömmliche Grundfinanzierung, sowohl im System selbst als auch an den Hochschulen. Hochschulen. Die Talente gewinnen, wie das in diesem Bericht mit erwähnt wird, wie es im Bericht heißt, widersprechen aber auch den Realitäten des Forschungs- beziehungsweise vor allem des Bildungssystems. Also ich will mal daran erinnern, dass über 2 Millionen junge Leute zwischen 25 und 35 immer noch ohne Abschluss zurückbleiben und in prekäre Beschäftigungen gedrängt werden. Ich weiß nicht, ob wir uns das wirklich leisten können, und Zugewanderte, selbst wenn sie mit gewünschten Abschlüssen kommen, werden ebenso Chancen vorenthalten, weil sie jahrelang in irgendwelchen Anerkennungsverfahren feststecken und dann wiederum nur Beschäftigung
auch
finden
für die Linke
in prekären
so
Beschäftigungsverhältnissen. Ja, das mache ich. Insofern ist hier im Grunde genommen schon im Ansatz eine andere Politik notwendig. Und das gilt natürlich dann auch erst recht fürs Wissenschaftssystem. Stichwort von Laura Kraft, Wissenschafts- und Teil.
So, eine Minute drüber, dann würde ich jetzt zu Ali Al-Dalami kommen, das BSW.
So, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal ist positiv zum Bericht festzuhalten, dass er mit Energiewende, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, auch künstliche Intelligenz und Digitalisierung durchaus die zentralen Zukunftsthemen zumindest formal identifiziert hat. Wenn wir global noch eine Rolle spielen wollen, muss in die Forschung auf diesen Gebieten unseres Erachtens massiv investiert werden. Doch wenn es dann wirklich konkret werden müsste, schwächelt der Bericht und gibt sich leider oft mit Allgemeinplätzen zufrieden. Ich will daran erinnern, in den Nullerjahren stieg Deutschland bekanntlich zum Weltmarktführer in Sachen Photovoltaik auf, bevor die ehemalige Kanzlerin dann die Kohlelobby meinte zu beglücken und den Rotstift ansetzte. Hier müssten die Investitionen zum Beispiel in Forschung und Optimierung von PV-Modulen wesentlich erhöht werden. Doch im Kapitel zur Energiewende findet sich dazu wenig bis gar nichts. Auffällig ist hingegen, dass Krieg, Rüstung und Militär im Bericht eine sehr zentrale Rolle einnehmen. Gleich im ersten Absatz vom Vorwort geht es um Geopolitik, Russland, Nahost und die sogenannte Systemrivalität, die die Bildungsministerin, aber auch die Bundesregierung ausgemacht haben wollen. Das bringt die Ministerin zu ihrer Forderung, dass die Trennung von militärischer und ziviler Forschung neu diskutiert werden solle. Zivilklauseln seien nicht mehr zeitgemäß, heißt es da. Und die Unis sind jetzt das nächste Ziel der sogenannten Zeitenwende. Nur zwei Beispiele. Claudia Roth meint, Kulturpolitik ist Sicherheitspolitik. Und der Herr Gesundheitsminister will das Gesundheitssystem auf Krieg trimmen. Und nun wollen auch Sie die neue globale Blockbildung immer fester in der Forschung verankern, aus unserer Sicht. Das alles halten wir für eine fatale Fehlentwicklung. Dankeschön.
Ja, Herr Staatssekretär kann darauf noch reagieren. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Zum letzten Punkt nur ganz kurz. Also diese genannte Blockbildung, die wird nicht seitens der Bundesregierung oder dieses Parlaments vorangetrieben, sondern seitens derjenigen, beispielsweise russische Soldaten, die die Ukraine überfallen, sich jederzeit von fremdem Territorium zurückziehen könnten, sodass dieser Krieg beendet wäre. Genauso wie auch andere autoritär geführte Staaten für genau das, was sie tun, verantwortlich sind. Das möchte ich hier nur sehr eindeutig sagen, damit nicht Täter und Opfer an der Stelle rhetorisch umgedreht werden. Zum Zusammenhang, die AfD hat es eben noch mal angesprochen, was in Wahrheit bei uns eigentlich internationale Fachkräfte und Spitzenkräfte stärker davon abhält, noch mehr zu uns zu kommen, hat Kollege Jatzombek eben einiges Richtiges in der früheren Debatte schon gesagt. Darauf möchte ich einfach verweisen, mich diesen Worten ausdrücklich anschließen. Zum Kollegen der SPD, Holger Mann, du hast angesprochen, nochmal gesellschaftliche Resilienz. Möchte ich ausdrücklich betonen, ist ein Schwerpunkt ja auch mit diesem missionsorientierten Ansatz der Zukunftsstrategie ja erstmals in einer solchen regierungsgesamten Strategie verankert. Ich bin ein bisschen auch gesagt darüber gestolpert, über diesen kritischen Blick auf den Haushalt, denn wenn ich mir die genannten Punkte anschaue, also ganz konkret die Geistes- und Sozialwissenschaften, halten wir mit diesem Haushalt konstant, sind somit vom Konsolidierungsdruck insgesamt dezidiert ausgenommen. Das war eine bewusste Entscheidung auch der BMBF-Leitung, das als Schwerpunkt davon auszunehmen, die soziale Innovation. Da fließen zusätzliche Mittel auch nach diesem Haushaltsentwurf rein als in der Vergangenheit. Ohnehin ein neuer Schwerpunkt dieser Bundesregierung. Und auch zur Wissenschaftskommunikation haben wir heute Morgen ja kurz schon erwähnt, sind weiterhin noch mal ein paar Millionen Euro mehr, als die Vorgängerregierung angesetzt hatte. Vor allen Dingen aber der große Effekt, dass wir es als Querschnittsaufgabe insgesamt generell in der Projektförderung des BMBF inzwischen verankert haben, sodass jeder, der einen entsprechenden Forschungsantrag beim BMBF stellt, dann künftig auch dieses Thema im Rahmen der dort verankerten Mittel mit berücksichtigt. Es sind also nicht alle
Wissenschaftskommunikationsmittel allein in diesem Titel verankert. Generell sieht man in diesem Haushalt also den Schwerpunkt. Abschließend noch zum Kollegen Jazombek. Achso, zum Bericht als solcher. Es ist ein Parlamentsauftrag, konkret vom Jahr 2006 in dieser Form. Das nur dazu. Wir setzen bundesregierungsseitig natürlich um, wozu auch immer das Parlament uns da an Berichten auffordert. Wenn das ein Appell in die Runde ist, gerne. Bitte? Okay, dann jetzt sitze ich ja gerade als Bundesregierung hier. Ich wechsle gleich meinen Hut, dann können wir uns nach der Ausschusssitzung mal unterhalten. Genau, aber das vielleicht nur, ist tatsächlich 2006, also noch nicht ganz so alt, aber immerhin einige Jahre schon. Möchte aber vor allen Dingen auf den Punkt nochmal eingehen, den du angesprochen hast, zu dieser großen Anzahl von Förderprojekten und dass in der Tat nicht alles, was da auch regierungsseitig getan werden kann und soll, über Projektförderung laufen muss. Dem würde ich mich ausdrücklich anschließen. Das ist auch eine bewusste Schwerpunktsetzung, warum wir gerade in dieser Legislaturperiode beispielsweise die Forschungszulage als unbürokratischeres Instrument noch mal deutlich ausbauen, mit dem Wachstumschancengesetz schon den ersten Aufschlag gemacht. Der wurde im Bundesrat leider auch durch CDU-geführte Landesregierung ein bisschen kleiner verhandelt. Wir legen jetzt mit der Wachstumsinitiative da noch mal nach. Das ist also meines Erachtens, ich sehe an der Reaktion, dass wir da in der Auffassung ähnlicher Meinung sind, ein richtiger Schritt. Ich würde nur dann darum bitten, wir erleben das ja in Haushaltsberatungen generell jedes Mal, wenn oder fast jedes Mal, wenn wir eine Forschungsförderung auslaufen lassen und stärker in diese Richtung gehen, gibt es auch aus der Opposition insbesondere Kritik. Warum ist jetzt diese oder jene Förderung nicht mehr dabei? Gerade weil das eine bewusste Schwerpunktsetzung ist, stärker in die Richtung, würde ich mich freuen, wenn auch da aus dem Parlament, wenn es konkret wird, die Unterstützung da ist. Und das Thema Forschungszulage. Wir haben heute Morgen über die Höhe des Plafonds, auch wenn der ansteigt, gesprochen. Auch die ist im Einzeletat nicht vorhanden, müsste dann bitte fairerweise auch in der Gesamtbewertung mit dazu gerechnet werden. Unter dem Strich teile ich das, dass wir wirklich auch Projektförderung weiter beibehalten wollen, aber den Schwerpunkt auch stärker auf andere Instrumente legen werden.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. Damit schließe ich die Beratung und nehme formal natürlich für uns alle den Bericht, über den wir gerade diskutiert haben, zur Kenntnis. Das war heute eine Ausschusssitzung mit vielen guten und manchen schlechten Nachrichten. Am Ende der Sitzung habe ich leider noch eine schlechte Nachricht für uns alle. Die geschätzte Kollegin Mina Tunjai-Hoyt neben mir aus dem Ausschusssekretariat verlässt uns leider Anfang Oktober. Man sagt ja oft, es gibt so ein lachendes und ein weinendes Auge. Bei mir sind es definitiv zwei weinende Augen. Frau Tunjai-Hoyt hat sich sehr verdient gemacht über die ganze Arbeit, insbesondere bei Technikfolgenabschätzung, aber war bei vielen wichtigen Aufgaben im Ausschusssekretariat eine unerlässliche Stütze mit einer hervorragenden Unterstützung für unsere Arbeit hier insgesamt. Also sowohl der Vorsitzende als auch der Ausschuss kann nicht ohne ein gutes Ausschusssekretariat arbeiten. Deshalb, Herr Mayer und ich sind traurig. Ich wünsche Ihnen aber persönlich alles Gute und beruflich für die weitere Karriere in der Bundestagsverwaltung nur das Allerbeste. Und wir haben auf jeden Fall noch eine Tapp-Runde zusammen und die werden wir dann auch noch mal gebührend feiern. Aber danke im Namen des gesamten Ausschusses schon mal für Ihre Arbeit, weil das war heute Ihre letzte Ausschusssitzung. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen, und damit schließe ich die 80. Sitzung. Dankeschön.